Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Das passt auf jeden Fall. Habt ihr die Tracks schon gecheckt, die ich euch geschickt habe? Es war echt schwierig für mich tatsächlich, da was rauszusuchen. Aber das liegt auch einfach gerade daran, dass ich mich wirklich in so einer Phase erwischt, wo ich wirklich gerade nur Kassetten höre. Und da war es einfach ein bisschen komplizierter.
Ja, okay, verstehe ich. Weil die Mucke, die du dann auf Kassetten hörst, schwierig dann online auch zu finden ist.
Ja, das sind tatsächlich gerade jetzt auch, ich höre jetzt gerade wieder ganz viele 90er Memphis Sachen. Ja. Und die sind halt einfach nicht digital, also zumindest nicht im Streaming-Diensten zur Verfügung gestellt. Oder die wenigsten Sachen, zumindest nicht die Sachen, die ich am geilsten finde. Die späteren Sachen, wo es so Richtung Bounce hingeht und so, das vielleicht schon eher so zum späten 90er, Anfang der Nuller, aber, meine Phase ist eher so 94 bis 98, würde ich sagen.
Okay. Und ich würde sagen, mit diesem sehr spezifischen Nischenwissen starten wir rein in Folge 67, glaube ich, von der Raps am Tisch. Und wie man schon gehört hat, haben wir heute einen fantastischen Gast am Start. Ich begrüße dich sehr herzlich, Alpha Mock, aka Deo.
Ja, hallo. Was geht? Alles gut, danke. Ich freue mich, hier ein bisschen sammeln zu können.
Yes, genau dafür sind wir hier beim Stammtisch. Voll schön, dass du es einrichten konntest und dass wir mit dir ein bisschen über Rap, alles Mögliche von Rap und, wie wir ja gerade schon gehört haben, vor allem auch Memphis-Rap wahrscheinlich quatschen werden.
Vermutlich.
94 bis 98.
Ich wollte auch schon fragen, wie viel Zeit muss man denn eigentlich dann mit so einem Subgenre, mit so einer Ausprägung von Hip-Hop irgendwie verbracht haben, um dann schon so, ich meine, das liegt ja auch wahrscheinlich, als so 94 bis 98 warst du ja wahrscheinlich auch noch nicht im Memphis-Rap so drin, oder? Nee. Das wirst du dir ja alles zurückgearbeitet haben müssen, oder? Da muss man doch unglaublich viel reindicken.
Ich habe aber auch wirklich die letzten Jahre, oder doch, warte mal, jetzt haben wir ja schon 23, ne? Ich würde sagen, ich habe mindestens jetzt die letzten 10 Jahre mich eigentlich nur noch damit beschäftigt. Also ich hatte natürlich auch viel Spaß drumherum und habe mich vor allem ja auch mit Funk auseinandergesetzt, also die aktuelle Sülze, die wurzelt in den 90ern da quasi. Aber trotzdem, ich habe da schon eine Zeit jetzt rein investiert, ja. Aber das war bei mir auch schon immer so. Ich, keine Ahnung, seit ich mich mit Musik auseinandersetze, kann ich da drin mich total abtauchen, mich komplett verlieren auf jeden Fall, ja.
Ja, das ist doch das Schöne. Es gibt doch kaum einen, also für mich auch kaum einen Lebensbereich, in dem das so cool klappen kann, sich einfach in eine bestimmte Nische irgendwie rein zu arbeiten oder so, ne, so reinzufühlen. Ja. Dann gerade auch bei bestimmten Stimmungen, die bestimmte Musik einfach hervorrufen kann, ne, dann so richtig geil reinzugehen.
Ja total. Das ist gut nachvollziehen. Da geht mal sehr viel auf, denn auch, wenn man sich erstmal eine Weile damit verbracht hat, das schaffen normale Erinnerungen nicht zu so breite Bilder zu schaffen, auf jeden Fall zu öffnen. Das ist sehr schön.
Ja, voll. Immer wenn wir einen Gast haben, normalerweise stellt Leo diese Frage, fangen wir eigentlich immer an, wenigstens mit einer kurzen Vorstellung. Ich glaube, für alle Leute, die dich nicht kennen, kann man eigentlich nur sagen, shame on you, da wir ja schon einen Podcast machen, der sich viel mit Deutschrap auseinandersetzt und da du ja auch etliche Vertreter dieses Genres schon auf deinen Releases hattest, muss man eigentlich über deinen Namen schon mal gestolpert sein. Aber für alle, die es nicht wissen, du bist Musikproduzent, Hip-Hop-Produzent. Ja. Und du bist Alpha Mob.
Ich bin Alpha Mob, aka Alpha Mobble, aka Alpha Mobs, aka Too Old to Die Young, aka Old Snow, auch würde ich sagen.
Yes, hier werden die AKAs rausgefeuert. Großartig. Ja,
wollte ich auch mal machen, habe ich auch so noch nie gemacht. Also schöne Premiere auf jeden Fall hier.
Sehr gut. Genau, normalerweise stellen wir immer die Standard-Hip-Hop-Frage am Anfang unserem Gast, nämlich, wie bist du zu Hip-Hop gekommen? Wie hat dich Musik gepackt? Was waren deine Anfänge? Egal, ob das Musik hören, sich dann reinsteigern oder vielleicht auch irgendwann im späteren Verlauf das selber an Musik ransetzen und Musik produzieren war. Wie bist du in dieser Nische gelandet oder überhaupt bei Musik?
Skate-Videos.
Geil.
Ist wahrscheinlich gar nicht auch so ungewöhnlich, glaube ich, für Leute mit meiner, in meinem Alter. Ich bin ja jetzt auch, ich bin ja 81er Jahrgang. Und in den 90ern bin ich voll auf Skaten halt hängen geblieben, mit meinem Bruder zusammen auch. Und da habe ich eigentlich eher noch so Metal und sowas gehört, nachdem ich meine miese Eurodance-Phase überwunden hatte. Und ja, dann kamen halt die geilen Skate-Videos immer aus Amiland und so. Und da waren dann auf einmal so andere Mocken drin. Und ja, die haben uns auf jeden Fall komplett gehuckt. Ja, und dann ging es halt los. Irgendwie klassische 90er Jahre New York-Phase, würde ich mal sagen. Wie viele, so ganze Wu-Tang, Grave Diggers, was weiß ich, was da alles war, ne? Die ganzen tollen Sachen, Big L.
Ja.
Ja, genau. Das war auf jeden Fall so der Start. Wobei auch nur im Sinne vom Hören, nicht vom Aktivsein. Der kam ein bisschen später. Wir haben, waren dann quasi zwar schon so ein bisschen, fing es an, so dieses Hip-Hop-Kulturelle anzunehmen, aber eher im Sinne, dass ich mit meinem Bruder dann auch sprühen war und so.
Ja, ja, okay. War das dann auch noch ein bisschen mit dem Skaten so verbunden? Weil ich habe das damals auf jeden Fall auch krass wahrgenommen, so dass das so ein Ding oftmals war.
Ja, das Ding ist ja, ich komme ja, oder wir kommen, kamen, wir haben damals in einer kleineren Stadt gelebt, in Schleswig-Holstein, 30.000 Einwohner, und da gab es ja nicht viel Subkultur. Da haben sich dann die ganzen einzelnen Subkulturen, die hingen zusammen ab, weil es gab da nicht genug Leute aus den einzelnen Nischen, um da irgendwie einen Mob zu haben. So, da haben dann halt die Punker mit dem Mettler, mit den Skater, mit den Hip-Hopern abgehangen und mit den Goa-Freaks und mit den Drogen-Freaks und so. Also halt alle, die halt nicht irgendwie so Normcore waren, waren halt irgendwie dann, waren dann unsere Freunde, wenn man so will. Ja. So tut das jetzt auch klingt. ja, alle Normcore und alle Nicht-Nazis, weil es gab eine sehr große Neonazi-Szene bei uns in der Gegend. Genau, und da kam man dann ja schnell mit solchen Sachen noch in Berührung. Irgendwie, man hat ja eh als Skater ständig draußen abgehangen. Partys gab es ja auch nicht viele in der kleinen Stadt, und dann ist man natürlich nachts durch die Straßen geschlichen, und dann war das natürlich auch ein kurzer Schritt, um da mal die flinken Hände, wie war das, Narrenhände besprühen Haus und Wände, oder wie war das?
Ja,
ja, ja, irgendwie so. Naja, und irgendwann sind wir dann aber auch gebastelt worden, und das gab dann natürlich mies Mecker zu Hause. Und auch, ja, keine Ahnung, da mussten wir die Energie oder wollten die dann ein bisschen umleiten, und unser Vater war Musiker, und die hatten dementsprechend so einen kleinen Proberaum. Und dann, ja, haben wir da halt immer alle abgehangen, und dann ging es halt los, Freestyle-Cypher. Mein Bruder hat sich dann irgendwann einen Plattenspieler geholt. Wir haben irgendwie angefangen, auf Billo Beats zu bauen. Ja, und dann habe ich ja das die Weichen waren gestellt bis hierhin, ab dem Moment, ja.
Ja. Würdest du dann auch sagen, dass dein Bruder da ein großer Einfluss war, dir immer mal wieder neue Sachen auch gezeigt hat, so was gerade Rap-Musik dann anging?
Ich würde das gar nicht irgendwie auf so Werten sehen. Wir waren da einfach beide voll auf dem Film. Wir waren in dem Sinne ja auch in der Zeit oder einfach grundsätzlich auch, es fühlte sich halt eher wie Freundschaft an, als wie ein Geschwistergefühl so. Das war einfach, mit Skaten ging es halt los. So auf einmal war das, vorher hatten wir auch nichts miteinander zu tun. Der ist 2 Jahre jünger, das reicht ja irgendwie, wenn man 10 ist. Dann sind 2 Jahre viel zu viel, als dass man miteinander was macht so. In der Teenager-Zeit oder mit diesen aufkommenden Hobbys und Interessen hat sich das dann komplett geändert. Dann war das ja auch eh ziemlich schnell egal. Spätestens ab 20 ist es ja völlig Wumpe, oder noch früher, 16 ja eigentlich auch schon. Ja, und ich würde sagen, wir haben uns einfach gegenseitig voll hart beeinflusst. Ne? Er hatte halt seinen Film dann eher mit den Plattenspielern und hat dann halt irgendwie gejuggelt und was man nicht alles gemacht hat so. Und ich war dann eher schon ein bisschen auf der Produktionsecke und habe auch ein bisschen gerappt damals. Das habe ich aber zum Glück sein gelassen irgendwann.
Gibt es davon noch irgendwelche Überbleibsel?
Ja, aber nicht wirklich. Also nicht wirklich Netz, aber es gab sogar tatsächlich damals eine Juice-Review zu unserer Demo-CD.
Nein!
Ah, krass. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, 99 oder so vielleicht.
Habt ihr die dann einfach eingesandt in die Redaktion, genau, so als physisches Exemplar?
Ja, ganz genau. Wurde auch richtig mies zerrissen. Aber war egal, war halt totaler Film, ne? Irgendwie das so, oh krass, so, wir sind da jetzt drin, ne? Irgendwie. Ja, war geil, aber ja. Das hat sich dann aber auch geändert, einfach diese ganze Situation, weil irgendwann waren wir erwachsen, sag ich mal, beziehungsweise die Schule war vorbei, ich hatte eine Ausbildung gemacht und sowas alles. Und dann bin ich halt nach Hamburg gezogen, weil einfach zu lame in Kleinstadt. So. Ja, und mein Bruder ziemlich schnell noch hinterher und unser Rapper allerdings nicht. Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass wir irgendwann viel zu viele, mein Bruder hat dann auch zwischenzeitlich angefangen zu produzieren und ich auch angefangen aufzulegen und so. Mhm. Und wir haben dann in diesem Großstadt-Kosmos auch das Clubben kennengelernt und sind dann auf einmal halt auf den Film gekommen, so mit Musiken, die halt ohne Vocals auskommen. So.
Ja.
Genau, und das war dann damals auch vor allem in dieser Trip-Hop, späten Trip-Hop-Zeit. Ja, viel Ninja-Tune und Mowax, DJ Shadow, diese ganzen Kisten. Mhm. Ja, und von da aus dann irgendwie noch später in den House und Techno reingerutscht. Und von da aus bin ich dann wieder abgesprungen zurück nach Memphis. Nach einem kurzen Umweg, also Hip-Hop war nie tot so in der Zwischenzeit, aber das Aktive war halt eher dann was anderes. Aber ich bin dann über so einen Umweg Houston und Austin-Rap auf einmal in Memphis gelandet und war so völlig geschockt, was da auf einmal passiert ist, ja.
Was war das so ungefähr für eine Zeit, wo du das für dich so entdeckt hast?
Das war irgendwie die 10er gerade jetzt, die 2010er. Da hat es mich irgendwie angefangen zu kitzeln. Ich habe zwar in der Zeit auch immer, also auch schon angefangen, ein paar Sachen wieder zu produzieren, aber war trotzdem noch mit der Energie bei den anderen Projekten so, weil das auch einfach, da gingen viele Sachen. Wir haben viel veröffentlicht und viel gespielt auch und so. Aber irgendwann, weiß nicht, brauchte ich Frischluft. Und da war das schon da und hat natürlich stark an mir gezerrt, hat gesagt, ja, hier, guck mal hier, Frischluft. Und ja, dann hat sich so entwickelt. Ganz genau. Ja, und dann, ja, dann sind wir eigentlich schon jetzt da, ne? Ich habe mich tot gehört mit Mucken und irgendwie hat dann vor allem auch einfach die, unsere Partyreihe, die ich mit Martina irgendwann angefangen habe zu machen, weil die damals schon so eine Trap-Reihe gemacht hat im Hafenklang, Damsun hieß die. Die erste Trap-Party überhaupt, auch wenn Trap or Die immer was anderes behauptet, aber noch nicht. und die war aber auch damals schon immer eher so auf dem Bones-Film, hier Ami Bones, Team Sesh und so, und wollte eigentlich auch dann gerne ein bisschen weg von diesem polligeren Trap-Sound, und ich hatte Bock halt auf Memphis-Sound, und dann war die Party-Reihe geboren, und dadurch kam halt so viel zustande mit den ganzen Leuten in Deutschland, weil das auf einmal in so eine Zeit fiel, wo bei allen auf einmal irgendwie was passierte. Und dann hat sich, ja, war auf einmal der komplette, das ganze Netzwerk hat sich gefühlt in einem Jahr entwickelt, so.
Ja, geil. Wenn du über die Partyreihe sprichst, dann sprichst du über Night of the Trill, ne?
Richtig, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, genau, Night of the Trill ist die Partyreihe, ja, die sich vor allem, ja, nicht vor allem, die sich um Memphis Rap und Funk, um Stoner-Mucke, um Scroot-Mucke, was auch immer, Downsouth-Mucke dreht, ausschließlich, und vor allem, idealerweise nicht mit dem Augenmerk, dass man einen Flur abreißen will, sondern dass man, das ist vom Party-Vibe ist das tatsächlich nämlich eigentlich eher so, wie so das Raven, das, wie ich das vorher mal gemacht habe, beziehungsweise wie Rave-Partys eigentlich eher sind, halt über einen langen Zeitraum und nicht irgendwie so einen kurzen Zeitraum, aber möglichst viel Energie, sondern lieber über einen langen Zeitraum konstante Energie, also halt einfach das Viben. Ja, das war immer so. Das ist der Approach, der da gelebt wird, auf jeden Fall.
Ja, voll nice. Als ihr die Partyreihe angefangen habt, also Martina ist aka Funky Cool, right?
Funky Cool, ganz genau.
Genau.
Da ist ja noch, muss ich kurz noch hinzufügen, da ist nämlich jetzt in die letzten, ich weiß gar nicht, ob das schon 2 Jahre jetzt ist, auch der Lord Sesumaru dazugekommen. Das ist quasi einer von den jüngeren Leuten hier so aus Hamburg. Genau, auch Produzenten DJ, und der macht das jetzt mittlerweile als dritter Mann auch mit uns mit.
Ah, nice. Genau, und als ihr das angefangen habt, die Idee, du meinst ja schon, ist aus einer Trap-Party-Reihe quasi mehr oder weniger entstanden, beziehungsweise sie hatte die schon am Laufen. Mhm. Hattet ihr da so eine klare Vision, abgesehen von der Energie und vielleicht dem Arrangement, wie du es gerade beschrieben hast, eine klare Vision irgendwie, wo das hingehen soll und dass das so eine Art Connector für eine Szene sein soll, die irgendwann entsteht? Oder habt ihr euch einfach auf eine gemeinsame musikalische Idee irgendwie geeinigt gehabt und wolltet das ausprobieren?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich finde, auch wenn ich grundsätzlich irgendwie quasi so konzeptionell Sachen gerne mache, mag ich eigentlich gar nicht so gerne konzeptionell mit anderen Leuten was machen. Und tatsächlich waren wir einfach beide nur auf dem Film. So, wir haben halt einfach dadurch, dass wir schon, Martina ist halt auch ewig lange schon aktiv als DJ und auch im Nachtleben arbeitend und so. Und wir sind halt einfach hier so krass verknüpft, dass wir einfach, wenn wir eine Idee haben, wo wir was machen wollen, dann können wir das sofort arrangieren, weil alle uns kennen und wissen, das funktioniert, wenn wir das schon irgendwie machen. Und dadurch konnten wir uns einfach immer dahinstellen und haben einfach nur einfach gemacht, worauf wir Lust hatten. Und das hat einfach immer irgendwie geklappt, und wir brauchten uns gar nicht irgendwie Gedanken drüber machen, muss man jetzt vielleicht mal irgendwie so und so machen, damit wir vielleicht mehr Leute generieren oder so. Wir wollten auch gar nicht wachsen. Wir haben auch einfach ja bewusst nie große Partys gemacht Wir haben ein, zwei Mal auch was übel und gefährlich gemacht, so, das hat aber irgendwie uns auch gar nicht so gut gefallen, auch wenn das übel und gefährlich auch ein Etablissement ist, dem wir sehr freundschaftlich verbunden sind, aber irgendwie sind es wirklich die kleinen Läden. Also ich finde, über 100 Leute ist mir eigentlich schon fast zu viel sonst so.
Gerade wenn du beschreibst, dass es dieses Energie über einen langen Zeitraum so hochhalten, ich glaube, ey, wenn das zu groß wird, dann
das soll einfach, die Leute sollen miteinander da sein, so, das ist auch immer cool, wenn die Leute nicht unbedingt den DJ antanzen, sondern einfach im Raum mit sich cool sind, mit ihren Klicken chillen, rumrennen oder sonst was. Genau, und das ist eigentlich so das Einzige, wenn man das als Konzept bezeichnen will, kann man das tun, vielleicht ist es ein bisschen groß gesagt, aber eigentlich soll es gemütlich und dunkel, schwitzig und dirty sein.
Yes.
Genau. So deswegen sind wir auch eine geile Party an, ja.
Ja, deswegen sind wir tendenziell auch immer eher so linksorientierten Lokalitäten unterwegs, weil das da einfach auch oft mehr Freiräume gibt, so in anderen Läden. Ja, kommt man auch schnell an so Geschäftsgrenzen, sag ich mal, weil da wird dann irgendwie auch, da achtet in der Laden auch drauf, dass die Veranstalter natürlich auch zusehen, dass Geld idealerweise immer steigt, immer mehr und so, also dass die Einnahmen höher werden. Bei den Läden, wo wir das machen, hat uns nie irgendjemand irgendwie was gesagt. Das Einzige, was es mal gab, ist, dass wir zu wenig Barumsätze haben, weil wir viele junge Leute auch ziehen, die keine Kohle haben und die halt einfach nicht saufen oder zu viele andere Drogen nehmen, die sie halt so mitbringen. Ja. Was jetzt der Grund ist, das will ich jetzt nicht beurteilen, aber ja, das gab es zwar mal, aber hier in Hamburg zum Glück nicht.
Ja. Darum geht es halt nicht. Es geht um dunkel, schwitzig und dirty,
wie du gesagt hast. Ist so. So, es geht natürlich auch immer um den Exzess, aber es geht nicht, ich weiß nicht, wenn wir irgendwie hier eine Party machen und da, wir haben ja auch echt Leute aus dem Ausland geholt, irgendwie auch so Genregrößen wie Smokey und so. Gut, Smokey, das war jetzt im Hafenklang, das war auch dann wieder ein bisschen größer, ich glaube, da waren dann 350 Leute schon, aber bei anderen Sachen, auch im Pudel oder so, da, wenn wir dann Acton aus dem Ausland, der kriegt Geld, der kriegt die Reise und Hotel und so, da bleibt für uns am Ende nichts über. Die Party machen wir dann, weil wir es geil finden, nicht weil wir was verdienen. Ja. Ne? Natürlich nehme ich immer gerne Geld, aber am Ende lasse ich das Geld auch beiseite, wenn ich damit irgendwie stattdessen was mir dahinstelle, was ich geil finde. Oder was wir geil finden.
Ja, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut zusammen, was ich auch immer sehr stark wahrnehme, zumindest auch jetzt gerade nochmal in der letzten Zeit, zu dieser deutschen Memphis-Szene auch irgendwie ein bisschen sich die Ehrerbietung dafür geben, dass zum Beispiel du so eine Partyreihe machst, die alles andere als monetäre Gründe hat und bei vielen Fans dann, glaube ich, auch einfach die Bereitschaft da ist, sich auch was Schönes hinzustellen und dann zum Beispiel halt ein Alphamob-Tape zu kaufen und dir dafür halt dein Geld zu geben, damit es halt so irgendwie reinkommt und vielleicht auf anderen Wegen dein Künstlerleben soweit mit oder weiterfinanziert werden kann.
Auf jeden Fall, also grundsätzlich habe ich mir abgewöhnt, mit Musik mein Leben finanzieren zu wollen, so, das stresst irgendwie immer nur. Es kann ein tolles Taschengeld sein, da müssen wir mal so, ne? Aber ich bin auch einfach, ich habe eine Familie und so, ich kann da auch einfach nicht so völlig in den Tag rein arbeiten und leben. Ich brauche schon eine gesicherte Basis, sag ich mal. Deswegen habe ich mir das auf jeden Fall echt schon von einer ganzen Weile abgewöhnt. Aber ja, hat man grundsätzlich auch mit Menschen zu tun. Das ist ja auch ein großer Unterschied, finde ich, oder fand ich interessant zu erleben, so zwischen den Rave-Leuten und den Hip-Hopern halt, weil die Hip-Hopper, so ein Raver als Fan, der kauft ja nichts, der hat zwar vielleicht einen favorisierten DJ oder so, aber der geht dann halt im Club und zappelt dann eine Nacht ab so, aber so ein Hip-Hopper, der ist ja auch oft noch irgendwie so auf einer anderen Ebene Enthusiast, deswegen nennen die sich auch so gerne Supporter, ich finde, man kann so einen Hip-Hop-Fan eher mit so einem Fußball-Fan vergleichen, der halt einfach so für seinen Verein da ist, der kauft das Trikot, der kauft, was weiß ich, seinen Schal und sowas alles so, und das, finde ich, ist schon so eine Besonderheit in der Hip-Hop-Szene, dass da halt einfach irgendwie das Fantum ein bisschen anders noch ausgelegt wird, viel unterstützender eigentlich so.
Ja.
Vor allem auch vor ein paar Jahren noch, wo so viel auch über Foren ging, dass die Leute dann wirklich in die Foren rein sind und gesagt haben, hier, guck mal, der hat ein neues Release veröffentlicht, check das mal aus und so. Also da habe ich zumindest in meiner Wahrnehmung und Erfahrung halt ja riesengroße Unterschiede kennengelernt.
Ja, auf jeden Fall. Das erinnert mich sofort wieder so ein bisschen an die Zeit so vor 2010 halt, bevor Deutschrap nochmal diesen anderen Kick bekommen hat, wo viele Leute auch einfach aufgehört haben, weil es für sie finanziell nicht mehr funktioniert hat und es einfach regelmäßig immer wieder auch diese Appelle gab von KünstlerInnen aus der Szene, unterstützt uns. Ladet es nicht einfach nur runter. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, keine Ahnung. Vielleicht ist daraus dann auch dieses ganze Bundle-Box-Ding oder sowas entstanden. Wo du ja ein bisschen symbolisch auch manchmal, ne, toll, dann haben wir nochmal einen Schlüsselanhänger so in einer Art und Weise für 50 Euro.
Ja, ein bisschen lame manchmal aber auch, ja.
Aber es ist halt dieses Supporter-Ding, genau wie du sagst.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es wirklich treffend eigentlich immer diesen Vergleich mit dem Fußball. So, ne? Das ist genauso wie auch als Künstler, wenn die Leute mal sagen, ja, du machst ja Musik, du musst ja voll viel Geld verdienen, dann sage ich auch mal, ja, guck mal, wie viele Fußball spielen so und was meinst du, wie viele damit Geld verdienen? Das, Fußball ist da immer eine gute Referenz irgendwie.
Ja, sicht auf jeden Fall. Ich musste gerade auch, wo du das angesprochen hast, Torben, an so ein, ich weiß gar nicht, auf irgendeine Audio 88 EP oder so, da ist so ein Skit drauf, wo er sich so in sarkastischem Ton drüber aufregt, dass die Leute halt immer Musik von Untergrundkünstlern ziehen, weil wenn sie es von den großen Künstlern machen, wie Kanye und so weiter, die von Anwälten verklagt werden und dann halt halt eine Strafe zahlen müssen und dass deswegen immer die kleinen Artists leiden, irgendwie so direkt in den Kopf geschossen, auf jeden Fall. fand ich damals schon unglaublich witzig, wie er dann dazu aufgerufen hat, hier, ladet euch Audio runter, ladet euch Moloch Dilemma runter und so weiter und so fort, alles Künstler, die sich niemals dagegen wehren könnten. Ja, zieht sich irgendwie voll durch, so wie man als Untergrundartist trotzdem irgendwie noch Geld verdient, selbst wenn das, ne, wenn das nicht irgendwie Lebensunterhalt sein muss, aber du willst ja trotzdem wenigstens, was du auch irgendwie an Zeit reinsteckst oder so, irgendwie ein bisschen entgegengewertet sehen, so anders geht's ja gar nicht.
Ja, muss, ja. Gibt aber auch das gegenteilige Ding bei den Hardcore-Hip-Hop-Fans, habe ich das Gefühl, wenn sie so einen Artist für sich ins Herz geschlossen haben, dann supporten sie die und dann kriegt ein Artist auf einmal irgendwie so einen Hype und kriegt größere Auflagen, weil dann finden sie es total ungeil, von denen noch Kassetten zu kaufen, weil das ja überhaupt nicht mehr rar, wo ich mir auch so denke, warum hast du das jetzt gekauft, wegen der Musik oder weil du was haben willst, was kein anderer hatte, so, das ist halt auch so die andersrumme dumme Denke irgendwie.
Ich kannte es, bevor es cool war. Ja, na klar.
Ja, so ungefähr. Das ist wie bei YouTube auch. Ne? Hier, bevor 1000 Klicks und so, gibt es da auch voll oft irgendwelche Scheiß-Kommentare oder Videos.
Wir haben regelmäßig auch den Spruch bei uns, hier, jetzt noch XY-Fan werden, bevor es alle sind. Ja, so eine Art und Weise, weil wir halt auch gerne mal Wert drauf legen, hier Musik, Kunst zu besprechen, die halt nicht so viel vielleicht im Gespräch ist.
Ja.
Ja, genau. Ja. Und da hast du aber ja mit den Kassetten auch etwas gefunden, was, finde ich, was richtig Schönes, auch haptisch Schönes halt einfach nochmal ist, was man als Supporter dann cool von dir kaufen kann, was man dann schön in der Hand haben kann. Weiß nicht, was meinst du, wie viele von den Leuten, die sich deine Kassetten kaufen, packen die dann auch wirklich in ein Tape Deck und machen das an?
Ich würde sagen, höchstens die Hälfte, wahrscheinlich ein Drittel.
Aha.
Also, keine Ahnung, es gibt auch wirklich Leute, die kaufen es doppelt, damit sie eine zum Hören haben und eine, die unangetastet bleibt.
Auf jeden Fall.
Gibt's auch. Aber keine Ahnung, ich würde sagen, ja, ich schätze mal die Hälfte. Kann ich jetzt aber auch echt nicht empirisch belegen, meine Behauptung hier.
Das unangefasste Tape auf jeden Fall gleich bei Discogs eintragen, dass man schon mal Wertsteigerungen beobachten kann und dann kommt irgendwann der Sell.
Ja, auf jeden Fall. Da regen sie sich ja auch immer alle schon auf über einen Drop und eine Stunde später steht schon bei eBay drin. So.
Ja, nee. Ja, ist, oh, keine Ahnung. Ist aber auch krass.
Ja. Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar krasse Kandidaten. Aber ich muss auch sagen, also grundsätzlich hat das mit diesen ganzen Medien auch für mich jetzt gar nicht speziell was mit dem Hip-Hop-Thema zu tun. Ich fand das schon immer sehr interessant, physische Produkte zu erstellen. Also das war auch in der Zeit vorher, nur, keine Ahnung, Tapes im Haus- und Techno-Bereich, da geht gar nichts so.
Ja.
Haben wir auch mal gemacht. Vinyls haben wir da auch gemacht, beziehungsweise haben wir auch eher, also haben wir gar nicht so viel selber gemacht, da haben wir eher immer versucht, mit Labels was zu machen, was auch immer wieder geklappt hat, aber insgesamt, ja, weil eine ordentliche Vinylauflage, das war einfach zu teuer in der Zeit für uns, wir hatten keinen Vertrieb und was weiß ich so. Das war ja auch einfach noch eine andere Zeit. Vor allem auch hatten wir ja eben in diesen Nullerjahren gab es ja auch, wo Deutschrap auch einfach Kacke war. Da gab es ja auch im elektronischen Bereich vor allem so krasse Vertriebssterben, wo super viele Label gestorben sind, weil die ihre Kohlen nicht mehr gekriegt haben und so. Also da war auch einfach eine schwierige Zeit auch da für Physisches und alles. Und grundsätzlich der komplette Umbruch in Richtung Digital, auch wenn das noch lange nicht so war, wie es jetzt ist. Das war auf jeden Fall einfach eine scheiß Zeit für physische Tonträger, würde ich sagen.
Ja.
Und hat sich dann einfach so ergeben, dass ich mit diesen neuen Hip-Hop-Geschichten, dass das viel Platz geschaffen hat, um Sachen zu machen und da habe ich mich freudig reingestürzt und ordentlich was rausgehauen. Ja. Jetzt ja auch tatsächlich mal wieder mehr Vinyl, aber das mit den Tapes hört nicht auf. Wobei ich das Gefühl habe, die Verkaufszahlen sinken gerade wieder etwas. Aber vielleicht ist das auch meine Mucke, ich weiß es nicht.
Meinst du?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einfach eine scheiß Zeit, so, ne, nach der Pandemie, ja, Kohle, Inflation, scheiß Krieg und so. Ich meine, ich merke es selber in der Tasche, ich kaufe mir auch nicht mehr so viel wie früher, so, das überrascht mich jetzt alles nicht, wenn es wirklich auch an diesen äußerlichen Faktoren liegt.
Ja, jo, mir fällt es auch immer wieder auf, ich merke das jetzt richtig so, wenn ich so nach Konzerten gucke und so weiter und gerade bei, ich gucke weniger Hip-Hop-Konzerte und meistens mehr Bands und so, wenn es jetzt welche sind, die auch mal aus England rüberkommen oder sowas, ne, die Ticketpreise einfach so mindestens 50% teurer als wenn ich die vor der Pandemie gesehen hätte, so auch wenn die jetzt nicht unbedingt Fame geworden sind und ich verstehe es auch, weil die viel mehr Kosten haben und so weiter, aber so wenn du kannst halt jetzt nicht mehr so auf so ultra viele Konzerte dann gehen, ohne dass es auf die Tasche fällt und dann noch die Menü kaufen und noch ein Tape, was weiß immer, was auch immer so, ne, das merkt halt jeder gerade irgendwie, ist ein bisschen traurig.
Ja, ist ziemlich kacki, muss man mal sagen.
Ja.
Aber gut, hoffen wir mal das Beste. Obwohl ich da, naja, egal, lass uns nicht einsteigen, das kann auch schnell pessimistisch werden, wer weiß.
Ja, das ist der Optimismus-Podcast hier immer wieder, ja.
Können wir erstmal hier wieder, wie heißt die alte, wo man immer schön einen lachen muss, die mit diesen komischen Lach, naja, egal. Bleiben wir bei der Sache, weiter geht's.
Da würden mir diverse Leute einfallen, auf die diese Sache passen könnte. Ich habe eine Frage und zwar, als Veranstalter, als Produzent, ne, wenn wir jetzt diese Funktionen von dir oder diese Positionen von dir so ein bisschen besprochen haben, arbeitest du ja super intensiv mit verschiedensten Leuten zusammen. Und ich würde gerne auf jeden Fall auch auf die Musik gleich zu sprechen kommen, weil ich da super interessiert bin. Aber wenn wir nochmal ganz kurz bei den Kassetten bleiben, das ist ja alleine auch vom Medium her, was die Größe angeht, schon mal super spannend. Du machst ja da zum Beispiel ja auch wieder ein Cover, was vom Format her ja nicht einem Plattencover direkt gleicht oder einem CD-Cover oder auch einer Spotify-Kachel und so.
Ja, man verlässt mal das Quadrat auf jeden Fall, ja.
Ja. Und da würde mich nochmal voll interessieren, arbeitest du da mit Leuten zusammen, die das für dich designen? Designst du selber gerne ein bisschen? Wie weit bist du da so in diesem Cover-Prozess, in dieser Gestaltung mit eingebunden?
Hängt immer so ein bisschen davon ab. So. Also ich habe auch viele Sachen selber gemacht. Aber wenn es jetzt gerade, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt auch die Mühe mache, ein ordentliches Album zu machen, wo ich mich reinhänge, dann komme ich mit meinen Qualitäten in Sachen Grafikdesign oder was auch immer nicht auf das Niveau für meinen Geschmack von der Musik. Und dann muss da jemand anders her. Ist halt am Ende des Tages auch immer eine Budgetfrage und so. Ganz unterschiedlich kann es sein, warum, wie, was, von wem gemacht wurde, auf jeden Fall.
Ja.
Also, ja.
Würdest du eine von deinen Produktionen oder ne, welche von den Tapes, die ihr rausgebracht habt, eins feststellen können, so das ist mein Lieblingscover oder irgendwie so dieses gesamte Style irgendwie von dem Ding ist so stimmig, da hat das so richtig cool gepasst?
Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also grundsätzlich finde ich, ist es immer so, dass ich es geil finde, sonst hätte ich es nicht Serie gegeben, wenn man so will, ne?
Konsequent.
Ja, schon. Es ist meistens so, ich weiß nicht, ich finde, es ist auch so ein bisschen wie beim Musik machen, so man, das ist ja auch so eine stetige Entwicklung bei einem selber und dementsprechend sind die neuesten Sachen tendenziell auch immer eher die besseren Sachen, weil man einfach neue Qualitäten reingebracht hat, neues Wissen oder Können und das ist bei den Covern auch so, das steigert sich irgendwie in einer gewissen Form auch immer so, beziehungsweise dann kommt vielleicht mal jemand anderes ins Spiel, der so einen neuen Wind reinbringt, dadurch ist das wieder interessanterweise einfach gerade ein bisschen fresher, wie das ist, weil das andere hast du dann auch schon wieder totgeguckt, in Anführungsstrichen so. Ja, also ich glaube, es ist eher so eine Wahrnehmungssache im Sinne von der Zeitlinie, auf der man sich so bewegt.
Ja, okay.
Es ist für mich einfach grundsätzlich spannend, finde ich, möglichst viele Sachen zu machen. So, das ist halt nicht immer möglich, einfach wieder aus Kostengründen und so. Aber grundsätzlich, wenn es nach mir geht, würde ich jedes Medium mitnehmen.
Ja.
Jedes, keine Ahnung, noch so beknackte Merch-Idee. Ja. Ich finde es einfach toll, Sachen zu kreieren, zum Leben zu bringen, das Leben zu holen oder so.
Ja. Apropos beknackte oder du hast auch eins von deinen Merch-Shirts an, oder? Ich habe doch den Alpkorb schon gesehen.
Oh, geil. Okay, sehr gut. Das
ist auch so eine dumme Idee, ne? War einfach, auch einfach nur so eine dumme Photoshop-Fummelei mal und habe ich den Sticker gemacht und dann irgendwann dachte ich mir, jetzt mache ich noch Shirts. Das gibt auch eine andere Alp-Variante noch. Aber ja, irgendwie so Quatsch machen. Ist ja, ja auch so eine Sache, die sich so in den Jahren ergeben hat, weißt du, man kriegt ja auch so seine Adressen, wo man was produzieren kann und findet vielleicht auch Leute, wo die so ein ähnliches Mindset haben, wo man auch weiß, so die machen das jetzt nicht, weil sie die Tasche voll machen und fangen nicht an, bevor sie die 500er Auflage machen können, sondern sie machen mit mir auch mal eben nur 30 Sachen oder so. Einfach nur, damit man sowas raushauen kann. Und ich finde es halt auch einfach toll, wenn man irgendwie Specials macht, wir haben eine spezielle Party, dann gibt es irgendein T-Shirt nur da auf der Party oder was weiß ich, ne? Oder man kriegt halt nur das irgendwie dazu, wenn man die ersten 50 Tapes erwischt oder irgendwas so, ne? Irgendwas, was besonders macht. Auch wenn das wieder eigentlich auch so ein bisschen meiner Philosophie widerspricht, dass ich eigentlich jedem, der Interesse dran hat, das verfügbar machen möchte. Mhm. Aber trotzdem ist dann natürlich irgendwie so ein gewisses Exklusivitätsding auch irgendwie ganz interessant.
Ja, und hört sich halt auch voll spaßig an, so damit diesen Ideen so rumzuspielen und auch mal kleine Ideen so quasi umsetzen zu können. Ja, weil wir ja leider kein optisches Medium hier sind, beschreibe ich nochmal kurz. Du hast ein großartiges T-Shirt an, wo Alf drauf ist, der Außerirdische, aber das Ganze schön untertitelt halt nicht mit ALF, sondern ALPH.
Genau.
Vom Alpha Mob. Großartig. Und das hast du aber selbst designt.
Ja, das habe ich selber gemacht, aber das ist ja auch keine große Kunst gewesen. Da musste ich nur ein bisschen Photoshoppen, Typo nachbauen und irgendwie, ja, das war jetzt, hat gerade so gereicht für meine Skills. Nee, aber auch grundsätzlich, das kriegt man ja nicht so mit. Ich bewege mich ja auch im Hintergrund die ganze Zeit im Musikdings. Ich arbeite ja auch für einen Verlag. Ich habe auch eine eigene Verlagsedition noch und ich mache ja auch die ganzen eigenen Label-Sachen. Das ist alles so, keine Ahnung, letzten Endes ja eigentlich nur Ausdruck meines Interesses und Willens, möglichst breit mich mit Musik zu befassen, ja.
Ja, aber also gerade auch im Hinblick, dass du halt eben auch noch eigenes Label am Start hast, ich habe jetzt natürlich nochmal deinen älteren Scheiß alles nochmal durchgehört und so weiter, mich nochmal richtig reingesteigert. Eigentlich, du erscheinst mir halt voll wie so ein mega Organisationstalent auch einfach, weil du so viele Leute alleine, so ich habe es Vorfühlfunk die Reihe einfach nochmal durchgehört, so viele Leute irgendwie zusammenbringst und dann noch so eine ganze Hintergrundorga machst von Pressearbeiten irgendwie ein Label führen, so. Ist es nicht derbe zeitfressend auch irgendwie, das alles unter den Hut zu kriegen und wechselt es irgendwann über den Kopf?
Ja und nein. Also ich hatte das große Glück, dass ich jetzt auch in den letzten paar Jahren quasi mein Label auch so ein bisschen unter dem Dach eines anderen Labels gestalten konnte und war dann finanziell auch da so ein bisschen abgesichert und so und hatte immer so gewisse Budgets. Mhm. Das war zwar alles jetzt auch, musste man trotzdem einfach gucken, wie man längst kommt, aber ich habe jetzt in dieser Zeit quasi zumindest irgendwie nicht noch einen anderen Hauptjob, um den ich mich kümmern musste. Also nicht schon, am Ende arbeite ich trotzdem immer drei Jobs so ungefähr, ne? Aber da war viel zu machen. Aber dadurch, dass in dieser Zeit halt einfach auch so viel passiert ist, konnte ich schon so viel aufbauen, dass ich jetzt eigentlich immer nur noch so ein bisschen quasi meine Knöpfe drücken muss. Ich habe halt so meinen Presseverteiler, ne, ich muss nicht alles irgendwie neu recherchieren, so natürlich muss man das auch immer frisch halten, aktuell, und es ist auch am Ende des Tages der Teil der Sache, der mir auch eher weniger liegt, muss ich schon sagen. Also vor allem, wenn es um meine eigenen Sachen geht, für andere Leute so ein bisschen auf die Putz hauen, das kriege ich noch hin, aber wenn ich dann selber mich so ein bisschen beweihräuchern soll, ist das schon ein bisschen schwieriger, aber auch besser geworden. Das Ding war einfach, aber auch die Sachen haben sich so gefunden. So gerade das, was du eben ansprachst mit dem Swaffelfunk-Ding und so, diese ganzen Leute, das hat sich einfach so ergeben. Das war, man hat sie auf einmal kennengelernt, alle fanden es geil, was der andere macht. Das war völlig natürlich, ohne irgendwie groß rumgedödelt, da wurde nichts verhandelt oder weiß der Geier was. Man hat einfach sich kennengelernt, dann war so, alles klar, ich mach das, kommst du vorbei, nimm den Track auf, ja, alles klar, fertig, gemacht. Man fährt zum anderen oder schickt man Beat. Es hat sich einfach alles ganz natürlich ohne irgendwelche Probleme von allein so ergeben. Also wirklich das Allermeiste so.
Krass. Ich hätte schon vermutet, dass da viel mehr Struggle auch irgendwie Leuten dann hinterherrennen, weil sie...
Klar gibt es solche Pappnasen immer so, ne? Irgendwie, dass man da dann Deadline und so weiter und so fort. Aber selbst das hielt sich echt im Rahmen. Ja. Doch, keine Ahnung. Es war eigentlich meistens problemlos. So schwieriger wurde es eigentlich eher in der Zeit, wo ich wirklich dann noch viel mehr auf diese Label, Alpheus Records Label-Geschichte, mich drauf fokussiert habe und dann halt auch tatsächlich irgendwie eher noch ein bisschen versucht habe, wirklich in die Industrie damit reinzustoßen und da irgendwie noch ein paar Andockpunkte zu finden. das war natürlich deutlich schwieriger, weil ich meine, klar, da haben wir nämlich genau diesen Punkt, die Leute arbeiten viel, sie haben wenig Zeit, sich mit Sachen zu beschäftigen, die von vornherein irgendwie, wo nicht klar ist, ob die überhaupt irgendwie was generieren, sei es Geld oder sei es Interesse, das für ihr Medium oder was auch immer so. Und das waren eher dann so die Hürden und auch die Sachen, die mir viel Kopfschmerzen gemacht haben, weil, ja, das ist einfach so der Klassiker. So, ne? Ich habe mich halt dann da wirklich in die Industrie begeben und da wurde es halt dann auch anstrengend, weil es halt einfach irgendwie wieder unnatürlicher und irgendwie auch durch dieses Gewollte,
ja,
hat es so sein Esprit auch so ein bisschen verloren, finde ich. Und ich hab da auch echt ein bisschen die Kurve gezogen. So, das ist dir dann auch vielleicht aufgefallen in dem Katalog, dass der ja ein paar Jahre auch viel mit anderen Künstlern waren und dann habe das wieder aufgehört mit anderen Künstlern, weil ich einfach gemerkt habe, okay, der Approach irgendwie, ich kann da dann am Ende auch nicht so viel machen und wenn ich dann nicht viel machen kann, ist so ein Label, das sich dann auch irgendwie Geld krallt von den Einnahmen, dann auch irgendwann wieder so weniger gerechtfertigt, so, das sind dann alles so Faktoren, ne, je nach Art ist völlig unterschiedlich ausgeprägt, aber das waren alles so Gründe, warum ich dann irgendwann wieder weniger mit anderen Künstlern und nur mich selber quasi verlabelt habe. Ja. Ja. Ja, muss man einfach sagen, die Industrie ist wieder schuld.
Ja, das Business tötet Kreativität. Business,
ach ja, ist so. Und da bin ich auch froh, dass ich da so ein bisschen raus bin wieder. Ja,
schon ziemlich. Voll gut. Und hast ja einfach ein sehr gesundes Netzwerk aufgebaut, wie sich das so anhört.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Auch wenn sich da, wie gesagt, auch immer viel verändert so. Aber irgendwie, ich habe mich selber auch vor allem verändert. Ne? Ich bin selber auch gelassener geworden und sehe nicht jedes Hindernis oder jeden Stolperstein ist sofort so eine Alarmanlage, die anspringt, sondern ich denke mal, ja, okay, ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen kompliziert oder nicht so gelaufen wie geplant, aber mal gucken, wie es jetzt weitergeht. So, also ich fick da auch meinen Kopf einfach nicht mehr selber so doll.
Ja, voll gut.
Ich auch einfach, ne, weil ich kann nichts erzwingen, so, wenn es nicht kommt, kommt es nicht so. Ich kann aber aufhören, ständig gegen die Wand zu rennen mit dem Kopf, so. Und wenn das Ergebnis ist, dann finde ich, habe ich trotzdem viel gewonnen. Also auf Seite der Erkenntnis, wenn man so will.
Weise Worte, ey. Guck mal, das ist so eine Geduld, wenn man die im Leben findet.
Alpha Daddy. Damit ist das... Alpha Daddy.
Ja, genau. Preach.
Ja. Nee, ist aber auch ein bisschen das Ding, so weißt du, ich habe eine Tochter seit 5 Jahren da. Das triggert sehr viele, oder es triggert eigentlich ausschließlich die eigenen Issues und man kommt nicht drumherum. Also so empfinde ich das. Sich um seine Scheiße zu kümmern, damit man sich auch gut verhalten kann. Und wenn man sich drum gekümmert hat, ist ja meistens alles besser. Ne?
Ja. Ach man, voll schön.
Ja, schön, auch sehr anstrengend, aber schön. Ja.
Ich wollte gerade sagen, ne, das klang, also ich bin ja zum Glück in deinem Presseverteiler drin und es klang auch in dem Text, den du zu deinem aktuellen Release, nämlich zum Album Pop the Weasel geschrieben hast, klang das halt auch schon so ein bisschen durch, als ob, also ne, diese Corona-Jahre, ich habe mit so vielen Artists darüber geredet, weil ich halt super viele Interviews während Corona-Zeit gemacht habe und es hat irgendwie alle betroffen. Ja. Man kann halt schon sagen, ich glaube, für viele war das halt eine Scheißzeit, egal ob das jetzt für die Künstlerkarriere war oder wenigstens auf einer persönlichen Ebene, was ja genauso wichtig ist. Ja. Aber genau, das klang bei dir irgendwie auch so ein bisschen durch, dass du Selbstfindung, Therapie, ADHS, Money Hustle und eben die Daddy Duties, so das klingt halt nach einem heftigen Programm irgendwie. Das war vielleicht dann so, du hast gerade schon ein bisschen angeschrieben, aber so vielleicht der Moment, dass du jetzt ja zu diesem Album dann gefunden hast, weil muss man auch sagen, ne, ich finde die Swaffle von Grey ist immer noch so ein absolutes Juwel deiner Diskografie, das ist halt da ist so viel doper Untergrund drauf vertreten, so viel Diversität bei den Features und so viel musikalische Kreativität, das ist einfach krass, so, wer das nicht gehört hat, muss das unbedingt hören. Trotzdem hast du, wie du schon angedeutet hast, hast dich jetzt für ein instrumentales Album wieder entschieden, wo eben andere Producer drauf sind, aber keine Rapper und Rapperin.
Ja. Genau, war einfach mal so, keine Ahnung, gerade, ich habe ja die 2 Jahre davor, ja 22 und 21, ja vor allem Singles gedroppt und so, und da waren ja eigentlich ausschließlich noch irgendwelche Vokalisten und Vokalistinnen drauf, und da war es tatsächlich so ein bisschen so, das, was du vorhin, oder ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das gesagt hat, meinte, von wegen Leuten hinterherrennen und dies und das, da war ich halt viel in Berlin und habe mit den Rappern da irgendwas gemacht, und da war das dann auch oft so, bei manchen Kandidaten, dass die halt zu verdruckt oder was weiß ich war. Und da war ich ja auch schon voll in meiner Daddy-Action und ich hatte halt irgendwie, ich kann nicht irgendwie einen Tag irgendwie dumm rumsitzen, so, dann ist die Chance vorbei, so für mich, ne? Wenn ich nach Berlin fahre für 2 Tage und ich gehe mir den einen Tag mit dem ins Studio, den nächsten Tag mit dem und der eine kommt nicht, dann ist der Track geplatzt. So, der wird nicht nächste Woche gemacht oder nächsten Monat. Ich habe einfach keine Zeit erstmal mehr, so. Ja. Und das ist absehbar. Und dann fühle ich mich auch so ein bisschen gepisst, weil ich kommuniziere das auch schon so, dass ich halt, ne, ich habe es eng so zeitlich, ich kann nicht viel rumdödeln. Und das nehme ich dann auch so ein bisschen persönlich, wenn das jemand dann verkackt, weil er einfach zu verpeilt, zu druff oder was auch immer ist. Und dann ist die Sache auch gestorben. Und das war dann auch am Ende des Tages mit ein, zwei Kandidaten noch irgendwie so ein bisschen nervig. Und irgendwie dachte ich mir, okay, Nerv muss ich mir einfach aus meinem Leben raushalten. Der macht doch jetzt einfach mal was ohne die so. Es ist mir auch völlig klar, dass das ganze Album jetzt auch nicht so ziehen wird wie die Singles zusammengenommen davor. So, weil einfach die Power, die manche Rapper und Rapperinnen oder Vokalisten halt so mitgebracht haben, die ist halt, ich bin halt ganz alleine da, bis auf so ein paar wenige Produzentenausnahmen noch. Und das war mir völlig bewusst, dass das auf jeden Fall, was jetzt die digitale Reichweite und so betrifft, jetzt irgendwie eher schwächer ausfallen wird. Aber dafür fühle ich mich dabei besser und deswegen war das der richtige Weg.
Ja, bester Grund auch auf jeden Fall. Also ich sehe das natürlich auch voll, ne, gerade so in Zusammenarbeit mit ganz vielen Artists, so, wenn du, wie hast du schon gemeint, ne, davor war es ja im Endeffekt eine Single-Reihe, die jetzt auch nochmal, gibt es ja auch auf Platte zu holen, die dann nochmal zusammengeführt wurde, aber genau, da hast du natürlich dann für jeden einzelnen Song-Release noch irgendwie die auch digitale Reichweite, weil wahrscheinlich Social Media und so weiter von den jeweiligen Artists, ja, ist halt eine Release-Strategie, die andere Künstler auch fahren, also sei das Produzenten oder auch Rapperinnen, die dann halt wirklich drauf setzen, ich bringe eine EP raus, aber ihr hört eigentlich jedes Single im Abstand von ein paar Wochen, einfach damit ich die größte Reichweite irgendwie und die größte Zeit irgendwie euch mit neuem Scheiß zu spammen kann. Aber voll gut, sich davon dann auch irgendwie
zu lösen. Ja, es war tatsächlich auch ganz bewusst mal, um zu gucken, wie wirkt sich das tatsächlich auf den Algorithmus und so oder die Algorithmen aus. So, das wollte ich auch einfach mal wirklich bei mir selber so erleben, ne, so, und es ist spürbar, so, dieser Effekt ist eindeutig da, ja. Aber ey, keine Ahnung, da kann ich, das ist Gift für die Seele auf jeden Fall, wenn ich dem hinterherlaufe, so, das kriege ich nicht auf die Reihe, und ja, deswegen ist es so, ich würde lieber 12-Inch oder Kassette-Only machen, als mich jetzt irgendwie auf Teufel komm raus in den Kampf mit den Algorithmen zu stürzen, so, das würde mich einfach nur kaputt machen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und jeden Tag dann irgendwie auf die Statistiken und sowas gucken.
Ja, du kriegst dann nur Frust so. Warum macht der, hat der jetzt mehr Likes? Warum hat, das ist einfach nur kopfig so.
Und
ja,
die Performance analysieren.
Ja, genau. Das kann ich nicht so. Das entspricht einfach nicht meiner Natur.
Ja. Sowas wollen wir hier auch nicht haben, ey.
Nee, ich wollte noch auf irgendwas hinaus. Warte mal, aber ich habe es leider vergessen. Egal, ja, ich bin raus. Ich habe vergessen, was ich noch sagen wollte gerade. Aber
wenn es wichtig ist, kommt es wieder.
Ja, bestimmt.
Ich glaube, ich würde gerne noch mal so einen kleinen Schritt zurück machen und Leuten, die vielleicht gar nicht so sehr in deiner bestimmten Musikrichtung drin sind, gerne noch mal erklären, oder vielleicht kannst du das mal kurz versuchen, was deinen Sound ausmacht, was das so für Einflüsse sind mit dem Funk, mit dem Memphis-Rap, was dich dann vielleicht auch teilweise so mit den anderen Produzentinnen, Produzenten, Rapperinnen, Rappern und so verbunden hat. Kann man das irgendwie so versuchen, auf den Punkt zu bringen?
Ja, bestimmt. Also ich würde grundsätzlich mich im Funk verorten, so. Memphis-Rap jetzt nicht speziell so, vor allem ja nicht Rap, weil ich rap ja nicht.
Ja.
Aber auch so klassische Memphis-Beats sind schon noch so ein bisschen anders. Aber der Funk, das ist ja letzten Endes so eine, ja, so ein Hip-Hop-Subgenre, das in auch so in den 2010ern entstanden ist, in den ganz frühen, und das sich ja ganz klar in seinen Referenzen auf eben den 90er Jahre Memphis Rap bezieht, so von der Stimmung her und auch von den Beats her, was ja der Memphis Rap halt, das Besondere ja daran ist, dass er ja letzten Endes eigentlich musikalisch vieles vorweggenommen hat, was jetzt die letzten 10 Jahre ja gefühlt die ganze Welt dominiert hat im Hip-Hop-Kosmos, so, also halt quasi den Trap-Beat ist ja letzten Endes eigentlich so, ist ja eigentlich ja der Memphis-Beat so ein bisschen, auch wenn das früher vielleicht eher eine Bassline war und nicht nur eine 808. Egal, das ist jetzt ein bisschen...
Ja. Und das finde ich gerade super spannend, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall, aber das ist so, ja, das, ich würde sagen, der Kern meiner Musik, die ich mache und so wie ich Funk mag, ist halt, dass es keine Lo-Fi-Mucke ist, aber auch keine High-End-Mucke, dass sie viel... kulturelle Referenzen inne hat und erzählt und auch übermittelt und tendenziell mag ich es auch, wenn es eher so ein bisschen düster ist und inhaltlich, wenn es denn doch mal mit Vocals oder Vocal Loops oder so bestückt ist, auch eher ein bisschen ja, die den Kap- die kaputten Seiten dieses Hip-Hop-Lifestyle letzten Endes auch spiegelt. So jetzt nicht nur Glamour, ich mache Money und was weiß ich und fick die Bitches, sondern dass es halt auch einfach irgendwie um den Kopf geht, weil man halt zu drogig ist, weil man Stress mit anderen Gangs hat, weil man Drogen pusht, weil man in einer abgefuckten Gegend lebt, weil nur, wo nur Gewalt ist und weil man einfach ein scheiß Leben eigentlich letzten Endes hat, so, ne? Oder in einer scheiß Situation lebt.
Ja.
Ja, und das finde ich irgendwie, ja, einfach spannender, wenn ich mir sowas anhöre, als dass ich im Club Champagne Poppy und irgendwelche Bitches baller, so, das ist irgendwie, dafür bin ich auch zu alt. Also, keine Ahnung. Da triggert sich nicht so viel bei mir irgendwie. Da höre ich mir lieber was Kaputtes an und kann mir denken, ja krass, der hat irgendwie, also kann ich eher was nachvollziehen, warum jemand irgendwie das Gefühl hat, er ist schizophren oder so, weil er, oder dass er soziopathisch wird, weil er seine Nachbarschaft so scheiße einfach ist, ne, weil das Leben, ich meine, man kann es halt auch nicht vergleichen, so Amerika und Deutschland so, das ist ja, in Amerika sozial schlecht aufgestellt zu sein, es muss die absolute Hölle sein, so dagegen ist ja sogar, ich meine, Deutschland ist auch schon scheiße manchmal so, aber im Vergleich zu Amerika ist es trotzdem noch ein Traumland, also so wie ich mir das zusammenklaube alles, ich bin sehr froh, dass ich da nicht bin.
Ja.
Ja.
Sicht auf jeden Fall.
Du hast gerade angesprochen, dass kulturelle Referenzen da irgendwie auch für dich wichtig sind. Spielst du damit auf ein bestimmtes Sampling an?
Also grundsätzlich Sampling, Sampling halt für mich immer wichtig gewesen. Das ist auch einer der wichtigen Gründe, warum ich Hip-Hop überhaupt interessant finde, dass das einem auch so Türen in andere Welten öffnet. So jetzt nicht nur in die Vergangenheit, sondern kann ja auch in der Gegenwart sein. So, aber interessant fand ich es meistens in die Vergangenheit. Also es hat mir halt super viele Künstler gezeigt, die ich sonst wahrscheinlich nicht kennengelernt hätte. Einfach nur, weil ich irgendwo ein Schnipsel gehört habe und auf einmal habe ich irgendwo eine Platte gefunden, wo dieses Schnipsel drauf war. Mhm. Und das hat halt natürlich Memphis Rap auch ganz stark inne. Hat aber tatsächlich, weil es einfach so ein anderes Tempo ist, auch einfach einen ganz anderen Schlag an Songs zum Vorschein gebracht. So, da hatte ich auch mal mit DJ Matt war das irgendwie so ein Gespräch, weil der ja eigentlich auch eher so ein klassisches Boom-Bap-Tempo im weitesten Sinne so zelebriert. Und der halt auch meinte auf einmal so, ja krass, diese ganzen Samples, die früher nie gepasst haben, so wie könnte ich ein Beat bauen und ich könnte diese ganzen Samples auf einmal rausholen, jetzt passen sie so, ne? Weil das ist einfach so einen ganz anderen, man braucht halt einen anderen Groove, einen anderen Vibe auch ein bisschen so.
Mhm.
Ja, und das, keine Ahnung, es ist für mich auch einfach klangakustisch interessanter, als wenn ich irgendwie irgendein Beat höre mit einem Atmosphere-Plugin drin oder so, ne? Also, ich will auch überhaupt nicht die ganzen neuen Sachen verteufeln. Ich feiere das auch viel, ich habe da auch viel von so, aber die Mischung macht's in meinen Augen so. Ich möchte halt gerne irgendwie was haben, was mir was erzählt. Und wenn ich einen Beat höre, der einfach nur irgendwie ein kristallklares 808-Drum-Set hat und irgendein Plugin Sündlein, die jetzt auch noch nicht mal musikalisch besonders inspiriert ist, dann ist das einfach eine dreckige Pommes und kein volles Menü, so, ne? Sondern, ja, einfach langweilig und inhaltslos.
Mhm.
Und da hilft dann auch oft nicht der Rapper. Es ist mir tatsächlich sogar lieber, wenn der Rapper scheiße rappt und der Beat ist gut, als andersrum. Also ich kann Rapper nicht, wenn der Beat kacke ist, so.
Ja, doch. Ja. Doch, ey, du hast vollkommen recht. Wenn man das jetzt mal genau so gegenüberstellen würde, auf jeden Fall würde ich mich auch immer für diese Variante entscheiden.
Das fand ich nämlich auch mal so tragisch früher bei Kool Savas und so technischer, toller Rapper, so kann man sich ja auch streiten, ob man so eine Technik mag oder nicht, ist aber egal, aber der hatte einfach immer nur Kackbeats. Oder auch grundsätzlich alle diese Kandidaten, die halt eher so Tech-Rapper waren, Kollega und so, das ist einfach nur Müllmucke. So, ich höre es mir gerne an, lach auch viel drüber, jetzt über die neuen Sachen nicht mehr so, aber das ist auch einfach total lustig, was die da teilweise rausholen und auch einfach wirklich krass, was sie sich für Reimketten ausdenken. Aber wenn das dann auf so einem total stumpfen, groovebefreiten Plastikbeat stattfindet, Alter, dann ist das nur Upturn. Dann höre ich mir lieber irgendwie jemanden an, Gucci Gang an. Schönes Beispiel jetzt, aber wo textlich einfach gar nichts geht, wenn der Beat gut ist. So.
Mhm.
Es wird auf jeden Fall, das finde ich nämlich immer, habe ich auch schon mal irgendwann gesagt, es wird wahrscheinlich 1 Million Beat-Alben geben, aber es wird keine 50 A Cappella-Alben geben.
Mhm.
So.
Ja.
Der Beat ist das Wichtigere, auch wenn der Rapper das Ganze groß macht.
Stimmt. Sonst wären wir ja auch fast wieder im Bereich Poetry Slam. Da haben wir uns letzte Folge so ein bisschen nochmal drüber ausgelassen. Oh Gott,
ja. Ja. Da möchten wir auf jeden Fall nicht, bitte keine Anteile halten.
Nee, das muss echt nicht sein.
Die Poetry Slam A Cappella Alben, ja. Jetzt eure Top 3 Leute aus der Rap-Szene, denen ihr sowas zutrauen würdet. Nein, Quatsch. Das müssen wir nicht gehen.
Wobei es echt ein, zwei Kandidaten geben würde, wo ich mir vorstellen könnte, dass die sowas noch interessant gestalten könnten. Aber wie gesagt, so wenn man das mal so über den Daumen brechen würde, nee.
Denn ist dir wirklich spontan jemand auch eingefallen, ja?
Jetzt gerade nicht. Warte mal, ich hatte eben so eine... ich komme gerade nicht drauf. Die einzelnen Sachen habe ich... ich komme gerade nicht drauf. Ich bin auch schlecht im Namen merken. Wenn ich die Sachen ständig höre, dann sind sie auch wirklich weg, selbst wenn ich sie hier im Regal stehen habe oder so. Vergesse ich das nicht. Dann brauche ich, das ist nämlich auch wieder so das Pro an dem haptischen Medium.
Ja.
Ich finde meine Platte, weil ich sie sehe und nicht, weil ich das den Pfeilnamen kenne. So, das war auch früher beim Auflegen immer ein Riesenthema, als ich dann angefangen habe, vom Vinyl-Auflegen umzuswitchen aufs Digitale. Ich hatte totale Probleme, meine Titel zu finden, weil beim Vinyl habe ich immer schön das Case durchgewühlt und ich wusste, ey, das ist die Platte mit dem Bild oder irgendwas drauf. Hab die Platte vielleicht sogar gekauft, ohne zu lesen, welcher Artist das ist, und hab sie 100-mal gespielt und weiß den Artist-Namen immer noch nicht, aber ich weiß sofort, wo ich diesen Song finde.
Ja, geil.
Ja. Und das ist wirklich tragisch, dass das im digitalen Zeitalter fehlt. Das ist halt einfach eine Ebene, wie die digitale Musik ist zweidimensional.
Ja, voll. Und halt auch unüberblickbar, was du auch schon meinst, ne? Ich merke das immer, wenn ich versuche, ich versuche das trotzdem und ich kämpfe auch dagegen an. Ich versuche trotzdem eine gewisse Ordnung in die Musik zu hören, die ich zum Beispiel bei Spotify, beim Streamingdienst höre, auch was irgendwie Alben angeht, die ich noch hören will und so weiter. Ich versuche irgendwie mir einen Überblick zu machen. Aber es ist halt total schwierig und weil die Inhalte wirklich unbegrenzt sind im Endeffekt, kommt man auch nie irgendwie hinterher. Eine eigene Musikbibliothek dagegen, da kann man eine klare Ordnung reinbringen und du kannst ja, wie du sagst, kannst halt auch wirklich anfassen und anordnen und alles, das ist schon was anderes.
Ja, man darf nur nicht dann irgendwie im Suff oder so die Platte die falsche Hülle stecken. Das habe ich auch schon geschafft. Ich habe hier irgendwie noch das Illmatic-Album von Nas rumstehen, fällt mir gerade ein. Die Platte ist seit 15 Jahren weg. Ich weiß nicht, wo sie zwischensteckt. Die ist auch irgendwo hier, aber sie ist nicht da, wo sie hingehört. Es gibt so zwei, drei Sachen auf jeden Fall. Die sind hier, aber sie sind nicht zusammen. Und ich weiß nicht, ob ich sie jemals wiederfinden werde, obwohl sie hier sind.
By the way, was denkst du oder weißt du es vielleicht sogar, wie viele Tapes hast du denn eigentlich bei dir so rumstehen? Oder bist du wirklich so stark auf Vinyl, dass du Tapes außer deiner eigenen und dir aus der Szene gar nicht so doll sammelst?
Doch, schon. Also es ist immer auch so eine finanzielle Situationsfrage so.
Klar.
Tapes, ich habe, glaube ich, tatsächlich mehr Platten als Tapes immer noch. Ich würde sagen, ich habe so grob 1500 Platten und vielleicht so 700 Kassetten oder so, schätze ich mal.
Krass.
Ungefähr. Das kann schon dann ein kleiner eigener Raum sein, ne?
Ich hab so einen Puma-Käfig hier, ja. Ja, wir sind umgezogen auch vor anderthalb Jahren und das hat sich räumlich dann irgendwie anders ergeben. Ich habe jetzt wirklich so eine kleine, so ein Puma-Käfig im Keller, wo ich auch laut sein kann, wo ich auch ein bisschen produzieren kann. Ich habe noch ein Studio mit meinem Bruder zusammen, aber das ist ziemlich weit weg auf der anderen Seite der Stadt. Deswegen habe ich mir hier so ein kleines Mini-Setup hingestellt, dass ich hier auch noch was machen kann. Mhm. Genau, und da ist halt meine Höhle, die ist auch wirklich klein. Da kann man mit zwei Leuten da abhängen, ist schon nervig irgendwie, weil es umgibt einen komplett so im Sitzen.
Ja, okay.
Aber es ist halt auch einfach dann schön. Es ist wirklich wie so ein alterter Mann, so mit einem Hobbykeller mäßig.
Wenn du da aber dann mit Leuten auch zusammen irgendwie produzierst, dann ist das sicherlich sehr intensiv dann so vom...
Schon, wobei ich tatsächlich mit anderen Leuten dann auch eher dann ins Studio fahren würde, wenn man schon sich die Mühe macht, so. Aber ja, es ist schon, keine Ahnung, das ist aber auch einfach diese Nähe, finde ich, die wichtig ist, so beim Musikmachen, so. Ich stehe auch nicht drauf, in so einem sterilen Studio zu sitzen, wo man kein Getränk hinstellen darf, wo keiner rauchen darf. So, ich rauche nicht mal und ich will, dass bei mir geraucht wird, weil das ist auch im Club so, das ist auch das Gleiche, als das Rauchverbot eingeführt wurde in den Clubs. So, ich finde es echt eklig in Clubs, die stinken und ich hasse, dass meine Klamotten stinken und so. Aber eine Party, wo Rauchverbot strikt durchgesetzt wird, ist schlechter als eine Party, wo man rauchen kann, wie man will.
Fakten.
Ist so. Du hast einen unruhigen Flur, die Leute sind ständig hin und her, es ist nicht gut für eine Party.
Ja.
Punkt.
Ja. Hey, und wo wir gerade schon beim Zusammenarbeiten waren, auch jedenfalls im Studio und so weiter, das hätte mich gerade mit Blick auf das aktuelle Album jetzt auch nochmal interessiert, wie du vielleicht dann andere Produzenten dir raussuchst, beziehungsweise die dann vielleicht kontaktierst oder wie auch immer. Und also an welchem Punkt, wenn du jetzt irgendwie anfängst, selber ein Beat zu basteln, ein Beat zu produzieren, du dann auf die Idee kommst, da könnte Frank Sinatra irgendwie noch weiterhelfen oder könnte noch irgendwie Elemente beisteuern, die passen. Das würde mich mega interessieren, weil beim Zusammenarbeiten mit einem Rapper ist es halt relativ klar, so du packst ein Instrumental hin und er schreibt, aber da finde ich es immer noch mystischer auf jeden Fall.
Ja, aber es ist nicht so mystisch wahrscheinlich, wie du es dir vorstellst. Es ist jetzt schon, also gerade jetzt das, was ich gerade meinte, weil das Studio so weit weg ist, ich habe halt voll viel so vorproduziert, sprich ich hatte viele so, ich sage mal, halbe Instrumental-Songs, so, ne? Also mehr als ein Loop, so, schon so ein grobes Arrangement und so. Und bei manchen Sachen war mir klar, ach, das mache ich jetzt zu Ende, da habe ich einfach so gefühlt, das läuft, ich mache hier einfach weiter, dann ist der Song fertig. Bei manchen anderen Sachen war mir das Gefühl nicht so ganz, oder hatte ich dieses Gefühl nicht so, und da hatte ich dann irgendwie irgendwann so den Punkt überlegt, weil ich einfach auch grundsätzlich noch nie so viel Features mit Produzenten gemacht habe, dass ich das auch einfach mal grundsätzlich machen wollte. Und bin dann echt irgendwie auf doof einfach zu ein paar Kandidaten, auf die ich Bock hatte, hin und meinte, ich habe hier so 2-3 Sachen, ich könnte mir vorstellen, dass du das interessant findest. Hör doch mal rein, könntest du dir vorstellen, damit drauf zu springen? So war es, so banal. Und so kam es dann auch so. Tatsächlich war das in dem Fall aber auch meistens studiomäßig getrennt, weil Sudias wohnt in Straßburg, ne? Frank ist in Wien. Wen habe ich da noch mit drauf? Die anderen Boys, Roland Jones ist ja Flüchtling, der gerade in Barcelona lebt, wegen der ganzen Ukraine-Situation. Die waren natürlich dann alle fernmündlich geklärt, also das übers Internet halt. Und mit dem Rest habe ich mich dann hier so immer getroffen. Genau. Also das ist jetzt deutlich unspektakulärer auf jeden Fall.
Hier übrigens. Wie viel verändern die dann? Oh, hi.
Katze ist da. Ich finde es so gut, passend auch zum Alf-Shirt, aber er kann ja nicht gefährlich werden.
Wobei, das ist echt ein Killer. Der ist letztes Jahr zu uns gekommen, aber da bringt uns die ekelhaftesten Ratten ran.
Jawohl, Junge. Das
ist hier alles auf. Und das wird wahrscheinlich die Hunde an der Straße. Ja. Na gut, wo waren wir stehen geblieben?
Weißt, also wenn du es beantworten willst, so, es scheint halt offensichtlich, wie man sich irgendwie mit Leuten im Inland leichter connecten kann, gerade auch, was irgendwie mal bei Night of the Trill auftreten angeht oder sowas. Mhm. Aber gerade mit Sudier, den du auf dem Album hast, der ja von der Purple Posse ist aus Frankreich, oder auch eben so Connections zu DJ Smokey, der Kanadier ist, oder?
Ja, genau.
Wie lief das? Haben die dich irgendwann entdeckt? Hast du dich irgendwann mal bei denen gemeldet und irgendwie angefragt? Ist das so ein Internetding einfach, dass man dann auf sie stößt, weil die Szene so klein ist?
Ja, tatsächlich ist es genau das so. Also in dem Fall war es auch Night of the Trill. Wir haben zu dir einfach mal irgendwann eingeladen als DJ, schon vor, ich glaube, 2018 oder so, vielleicht auch 17, ich weiß gar nicht mehr genau. Da war der auf jeden Fall ja auch schon Name und Purple Posse auch und so, aber es war noch kein Vergleich zu jetzt. Und dann war es halt einfach so. Dann hat er ein paar Tage hier in Hamburg gechillt. Wir haben die Party gemacht, alles war cool. Mit Smokey war das dann wirklich einfach so ein Interessending. Wir hatten irgendwie die Möglichkeit, irgendwie eine größere Party zu machen und haben überlegt, wie kriegen wir das überhaupt hin, dass wir so eine große Party dann auch voll machen, so im Hafenclan. Und dafür braucht man ja schon jemanden, der auch ein bisschen überregionaler zieht, weil so viel Szene gibt es denn ja hier auch nicht, auch wenn wir hier in Hamburg schon wirklich eine besondere Ecke haben für diese Musik. Den haben wir dann einfach auf blöd gebucht und dann stand das natürlich auch so. Ne? Das wurde uns sogar angeboten, so war das. Wir hatten einen Bekannten in der Tschechei, der hat ihn irgendwie gebucht und meinte so, hier, ich habe DJ Smokey, wollt ihr den nicht, wenn der schon hier ist, auch haben? So war das, genau. Und den haben wir ihn aber auch danach noch 2-mal anders gebucht. Wir hatten ja auch ein Event mal auf dem Fusion Festival gemacht, da hatten wir dann war auch mit, eingeflogen aus Kanada. Und dann gab es da auch noch Fusion After Party in Berlin, wo er mit uns gespielt hat. Also da war ich nicht mit bei, nur Martina. Und irgendwie war das hier auch nochmal. Also er war ja, glaube ich, wegen uns auf jeden Fall mindestens 3 oder 4 Mal jetzt in Deutschland.
Geil.
Genau. Genau, und dann haben wir jetzt irgendwie, Pandemie war ja Pandemie. Und da haben wir dann auch eher so ein bisschen weil die lokale Szene auch viel größer wurde, auch ein bisschen mehr geguckt, so was geht bei den Local-DJs, da auch viel mehr gemacht. Jetzt gerade passiert wieder, gucken wir gerade wieder auch ein bisschen Richtung Ausland. Auf der nächsten Party zum Beispiel im März kommt DJ Sacred. Der kommt auch aus der Ukraine. Da mussten wir auch wirklich irgendwelche Schriebe für das Kultusministerium der Ukraine irgendwie erklären, damit der ausreisen darf, weil eigentlich der als erwachsener Mann darf er ja nicht. Ne? Er muss ja im Zweifel Kriegsdienst leisten, wenn es hart auf hart kommt.
Ja.
Aber der darf kommen. Und dann gibt es noch so zwei, drei andere Sachen, die gerade noch im Raum stehen, wo es auch eher wieder darum geht, mal was anderes zu machen aus dem Ausland, vielleicht auch nochmal wieder was Größeres. Ja, also das ist irgendwie mal so, irgendwie diese Partyreihe, die ist auch wirklich mittlerweile schon international irgendwie bekannt. Also die Heads kennen das auf jeden Fall. Wir hatten auch immer wieder Leute, die wirklich, selbst wenn da kein total renommiertes Booking war, irgendwie aus Frankreich angereist sind oder aus Dänemark oder Holland oder so, die haben sich echt schon die Mühe gemacht zu kommen, weil es halt keine Alternative gab. Ja, das ist halt der Spirit unserer Party, dass es tollerweise so besonders ist.
Ja. Richtig schön, ey. Nice. Und gleichzeitig, wie du ja auch schon sagst, vergrößert sich die Szene ja aber auch noch weiter, beziehungsweise ne, gibt es irgendwie noch mehr Leute, die auch in dieser Spielweise so mit am Start sind.
Gut, da gibt es ja sogar schon quasi jetzt so szenetechnisch interne Auswüchse, die Hass schüren, nämlich diese Drift-Funk-Szene. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitschneidet.
Okay, erklär mal.
Das ist okay, ein bisschen mitgeschnitten. Ja,
also Drift-Funk ist, ich weiß nicht, seit wie lange das eigentlich so ein tatsächlich auch schon so ein definiertes Thema ist. Ich würde mal sagen, höchstens 2-3 Jahre, aber es kommt eigentlich eher vorrangig aus Russland und ist halt so Mucke, die sie halt tatsächlich beim Autodriften sich reinziehen. Die ist halt auch sehr funk-orientiert, so vom Inhalt her, viele so eine Vocal-Samples aus Memphis auch, aber oft auf dem Vier-Viertel-Beat. Mhm. Und das hat aber allerdings irgendwie total, ja, durch halt, ne, die ganzen Drift-Leute, die haben die Mucke immer gepackt, parallel dazu kam TikTok halt so krass rein und diese Mucke ist so groß geworden auf einmal, dass die Industrie auf einmal halt auch Funk für sich entdeckt hat oder gemerkt haben, das ist ein Genre, das ist so groß geworden, da könnte man mal, ne, können wir mal mitmischen, damit man das Geld auch noch mitnimmt. Ja. Und auf einmal gibt es halt zum Beispiel Spotify Editorial Playlisten Funk, aber es ist halt nicht Funk, es ist halt Drift Funk. Da steht halt Funk drauf und es ist nichts drin, was Funk ist. Es gibt keinen einzigen Artist, der irgendwie, nennen wir einfach jetzt mal DJ Smokey als Beispiel, als so totaler Keyplayer für dieses Genre, noch nie dringend stattgefunden, wird er auch nie. Und das ist natürlich schon so, dass das vielen schwer irgendwie auf der Seele liegt, dass auf einmal irgendwie die Industrie irgendwas noch viel größer macht und überall steht Funk drauf, aber es ist gar nicht Funk. Und die Leute, die jetzt dazustoßen, irgendwie was ganz anderes kennenlernen, als es eigentlich ist. Es ist, glaube ich, sogar so, dass der nächste Fast and the Furious-Film komplett ein Drift-Funk-Soundtrack
ist. Nein.
Ja, nein. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber irgendwie so ist es wohl. Und das ist halt richtig krass. Und es steht halt einfach überall nur Funk so und es ist halt kein Funk, ganz einfach. Mhm. Ich hoffe einfach nur drauf, dass es einfach wegen eben diesem TikTok-Hype auch so ist, dass es vielleicht dieses Jahr jetzt, weil das jetzt wirklich 2022 wirklich so ein Riesenthema war, ne, die Schnelllebigkeit dieser Social-Media-Sachen, die könnte uns da quasi auch entgegenkommen, weil ich erwarte jetzt eigentlich, dass es dieses Jahr eher wieder total abflaut und vielleicht das andere dadurch wieder ein bisschen mehr Raum gewinnt.
Ja, und es ist eigentlich auch meistens ein relativ sicheres Zeichen, wenn es für einen Fast and Furious Film genutzt werden soll, dass es dann wieder abläuft. Dass
das Thema durch ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also wie gesagt, ich meine das gelesen zu haben, dass das wirklich so ist. Irgend so ein russischer Artist auch. Ich habe irgend so ein komisches Interview gelesen. Es gibt auch so ein paar interessante Dokus, so selbstgemachte Dokus von irgendwelchen Szene-Enthusiasten, die das ganz gut beschreiben. Aber ja, auf jeden Fall so ein Thema, das ja im letzten Jahr ziemlich ausgeprägt diskutiert wurde.
Ja, ich habe das halt auch noch so ein bisschen extra mitgeschnitten. Also ich hatte davor schon von Drift Funk gehört. Ich habe auch schon ein paar Beats einfach gehört gehabt und so weiter. Aber ich habe es dann nochmal extra als Punkt mitbegriffen, als ich in die letzte Ausgabe vom Ausruf-Fanzine reingelesen habe, weil da warst du beim Funk-Stammtisch am Start.
Ja.
Und da habt ihr zum Beispiel über dieses Thema auch diskutiert und ja, euch abwertend bis streitbar darüber geäußert, ja.
Ja, ich habe grundsätzlich gar nichts dagegen. Es ist ja auch eigentlich ein gutes Zeichen, wenn sowas passiert, so, weil es ist ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass das Genre beständig ist, so, wenn es irgendwie neue Ableger schafft und so. Das ist ja eigentlich eher ein Vitalitätszeichen, finde ich. Findest du ein bisschen schade, dass es scheinbar halt komplett halt diesen kulturellen Background halt außer Acht lässt, den ich ja immer wieder so interessant finde, aber das ist halt wieder so ein persönliches Ding so und Idealismus verträgt sich ja oft eh nicht so richtig mit industriellen Mechanismen. So, von daher ist das so ein bisschen relativ. Aber ja, ich finde es halt schade, wenn man was serviert kriegt, was eigentlich was anderes ist. So, also, so klar müsste die Sache schon noch bleiben.
Ja, klar. Und auch im Hinblick so auf Leute, die sich dann vielleicht das Genre irgendwie da reinsteigen und gegebenenfalls ein bisschen noch Background haben wollen und so weiter, wenn es dann halt eine Editorial-Playlist mit Funk gibt und die überhaupt nicht auf die kulturelle Historie auch dieses Funk, dieses Funk-Genres einfach verweist, sondern irgendwie die Leute, die es groß gemacht haben, die natürlich auch immer noch total relevante Rollen einnehmen, zum großen Teil irgendwie rauskartet, ist nicht so geil, wenn die History dann vom Streamingdienst geteacht wird in Playlistenform, da fällt einiges weg.
Ja, und das Problem ist ja auch, da kommen wieder die Algorithmen negativ zum Tragen, ne? Je mehr diese Algorithmen durch das gefiltert werden, werden die originalen Sachen ja auch noch mehr in die Versenkung verdonnert, so, weil das, ne, das ist einfach das Prinzip. Gut, wir werden sehen, vielleicht ändert sich das ja dieses Jahr, was auch immer. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock, mich wegen sowas mit negativ aufzuhalten, aber es ist halt ein Thema, ne?
Ja, ja. Ey, wollen wir an dieser Stelle ein bisschen auf die Musik switchen, die wir alle noch mitgebracht haben?
Ich wollte gerade sagen, wir sind schon über eine Stunde dran und ich könnte noch weiter so verschiedenste Fragen stellen. Genau, aber wir müssen auf jeden Fall auch noch ein bisschen über die Mucke sprechen, die wir gerade aktuell so hören.
Ja,
vielleicht schiebe ich jetzt ein oder andere Frage zum Schluss nochmal ein. Ja, genau, aber sag doch mal an, du hast auch ein paar Songs bei uns auf die Vorbereitungsplaylist gepackt.
Vorrangig tatsächlich Funk-Songs auf jeden Fall, ja.
Deswegen, vielleicht ist jetzt unsere Rap-Stammtisch-Playlist, die ihr natürlich auch selbstverständlich alle abonnieren und was weiß ich da irgendwie der folgen sollte, damit ihr immer wieder reinhören könnt, worüber wir hier überhaupt quatschen. Mhm. Vielleicht wird das ja so ein bisschen der neue Funk-Geheimtipp, wenn du die jetzt noch mitbestückt hast, dass Leute da einfach reinhören müssen. Ja, womit willst du anfangen? Was war vielleicht so das, was dich am meisten gerade so in der letzten Zeit gecatcht hat?
Also ich habe die Playlist eigentlich tatsächlich, ich höre Musik, wenn ich unterwegs bin mit dem Handy und das ist alles Musik, die ich tatsächlich kaufe. Also ich streame eigentlich nie Musik und ich kaufe sie natürlich auch deswegen, weil ich sie auflegen will, damit ich sie als ordentliches File habe und deswegen habe ich immer so eine Playlist, die einfach immer nur so wächst und wächst und wächst und ihr habt auf jeden Fall so ein paar Titel gekriegt, aus der nahen Vergangenheit, die ich besonders häufig höre. Genau. Jetzt muss ich selber noch mal kurz gucken, was das überhaupt alles war.
Also zum Beispiel, wer mich direkt gecatcht hat, ich hatte heute dann noch Zeit, ein bisschen reinzuhören, ist der Song Slickback.
Ja, Kief Guru, ja.
Ja, genau. Kief Guru, ey, der hat, also, ja, mach du erst mal, Torben.
Der Track ist wirklich besonders. Der hat auch ein paar andere Sachen, die sind cool, aber der Track sticht so raus und ich finde halt auch dieses Saxophon-Thema, das erinnert mich so stark auch irgendwie so ein Queen Latifah Unity. Es hat so eine intensive Stimmung. Der Bounce so mies.
Ja.
Keine Ahnung. Das ist so, finde ich, das ist für mich so Funk Essential auf jeden Fall. So, da ist alles drin, so klassische alte Samples, bouncender Beat. Vocal Samples, da könnte man nochmal sich drüber streiten, weil das eher so Trap-Vocals eigentlich sind, irgendwie.
Deswegen, wer ist denn damit drauf? War das?
Ich weiß nicht, ich kann das nicht rausstellen, wer das war.
So,
ich
glaub, war das nicht der Track? Das war doch auch der, wo der eine Cardi B-Song wurde. War das nicht der, wo Wet as Pussy zur Hälfte noch mit verwurstet wurde?
Ah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dafür kenne ich Cardi B auch nicht gut genug.
Ich glaube, das war der, ja.
Ja, das ist das Einzige, wo ich mich noch streiten könnte, aber der Track ist insgesamt so gut, dass mir das auch egal ist, weil ich hätte natürlich gesagt, okay, nimm dir lieber noch ein paar originale Memphis-Vocals und nicht irgendwelche Trap-Tracks aus den letzten 10, 5 Jahren, keine Ahnung. Genau, das ist so, keine Ahnung, das ist, ich finde, der ist toll arrangiert, er drückt wie Hölle, er klingt gut, ohne Hightech zu sein, er hat einfach die richtige Sample-Selection. Ja, was will ich sagen? Das ist es einfach.
Ja, absolut
nice. Gutes Tempo, kann man gut drauf bouncen. Das ist ja auch das Tolle, finde ich. Ich finde dieses Trap-Funk-Tempo so, ist so zwischen, ne, ist ja Halftime, aber dieses, wenn man sich so zwischen 120 und 130 bewegt, ist es halt einfach das Dance-Tempo. Das ist wie beim House und Techno. Das ist das Tempo, das am meisten Spaß bringt. Das ist so dieses Herzschritt-Tempo, ne? 120 bis 130 Schläge die Minute. Das ist einfach das beste Tanztempo. Wenn es zu schnell wird, ne, wie später auch, ne, die späte Memphis-Phase, da ging es ja in irgendwie im Bounce über, das war mir schon wieder alles viel zu flott so, das, nee, das ist so schon genau richtig.
Ja, Sicht. Und ich bin ein Riesenfan von Kief Guru. Ich bin letztes Jahr auf ein Album von ihm gestoßen mit Lil Yamaguchi, Red Herring heißt das Album. Ja. Und auch da, so die Auswahl der Samples, was so allein Blasinstrumente angeht, das ist, das ist unfassbar gut so bei diesem Album. Das gibt denen so einen komplett anderen Vibe, weil es so wenige Produzenten im Funk in der Art und Weise irgendwie mit reinbringen, finde ich absolut stark.
Ja, finde ich mich auch sehr besonders, weil viele ja auch neigen dazu, immer im gleichen Sampletopf rumzudicken. Ja. Der hat da enorm viel Frischluft reingebracht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass er damit aufhört, weil er irgendwie eigentlich zurzeit nur noch Drum & Bass Sachen boostet.
Das stimmt, das ist mir vorhin auch aufgefallen.
Ja. Auch geil. Das betrifft aber auch viele Funk-Artists irgendwie. Ich habe das Gefühl, da sind viele auch gerade an so einem Punkt, kann ich auch verstehen, vor allem wenn man jünger ist, dass man da auch irgendwie gerade mal vielleicht ein bisschen durch ist oder die Euphorie so ein bisschen weg ist so und man neue Spielfelder braucht. So, aber ich hoffe mal, dass da... ja, das steht ja auch bei Keith Guru da nicht... dass das nicht die Zukunft ist. Weil, ja, keine Ahnung, das ist auch wieder, Drum & Bass muss man anders produzieren. Da, das gibt's in meinen Augen nicht Lo-Fi. Wenn man da nicht Cutting Edge, High End ist, dann ist das nix. Und das, ja, wird man sehen. Ich hoffe, es bleibt so, wie es ist. Gut, was hatte ich noch da drin? Suicide Boys, ne? All-Time Classic für mich auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich feiere die seit Stunde 1. Ich glaube, ich habe die schon 2013 kennengelernt, als sie sich gegründet haben. Und seitdem feiere ich die einfach hart so, auch wenn die letzten 2-3 Alben mich jetzt nicht mehr so kicken wie die Sachen früher. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach der Zahn der Zeit. Ja. Ich finde, es ist immer noch eine super prägende Band, die so viele Türen geöffnet hat, auch wenn viele Leute das irgendwie haten und so. Wir hatten ja auch einmal einen Gig mit denen zusammen, haben wir Support für die gemacht. Das war Endzeit krass. Ich habe mich selten so eingeschissen von einem Gig.
Geil, stark.
Ja, ist für mich einfach zu prägend, diese Band. So, einfach total, feiere ich einfach super hart.
Ja, geht mir auch ähnlich irgendwie. Die letzten Alben bin ich auch lange nicht mehr so reingekommen, wie das, was halt so davor rausgekommen ist in der letzten Dekade. Aber trotzdem halt immer stabiles Niveau. Also richtig komplette Scheiße bringen die halt wirklich auch nie raus.
Nee, überhaupt nicht. Man merkt halt auch, dass die... Ja, die haben einfach auch, man merkt ja auch, die entwickeln sich ja auch so und ich glaube, die entwickeln sich dann halt auch ein bisschen in eine andere Richtung, als ich das tue so.
Ja.
Aber das kann man denen ja nicht vorwerfen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch voll legitim.
Bleibt für mich die immer noch eine der Bands. Habe ich auch gelesen, war letztes Jahr die finanziell erfolgreichste Indie-Band der Welt.
Krass. Was?
Ja. Also es gab keine Indie-Band, die nicht mit Major arbeitet, die so viel verdient haben wie die. Das ist irgendwie auch krass. Wenn man bedenkt, dass sie sich umbringen wollten, falls das nicht klappt. Naja, haben sie ein großes Glück gehabt, würde ich mal sagen.
Vielleicht muss man genau mit dieser Konsequenz einfach an die Sache rangehen.
Ja, echt, ich mal, alles oder nichts, das bringt ja nichts. Okay, was haben wir noch gehabt?
Du hast zum Beispiel Barry Mayne
mit draufgemacht,
mit Sippin' Hard.
Finde ich auch super, der lebt in Barcelona, hat einen guten Style. Das Einzige, was mich bei denen nervt, ist, er ist so ein bisschen einer von diesen Leuten, die momentan sehr, also es gibt so eine neue Riege von Funk-Produzenten, die halt einfach durch diese ganzen Online-AIs, die es gibt, halt sich A-Cappellas aus Tracks rausrippen und eigentlich in meinen Augen eher Remixe machen als Tracks. Das finde ich mal ein bisschen blöd, wenn da irgendwie ganz diverse oder so von irgendwem drauf ist, aber es ist halt einfach Barry Mayne mit Track Y so. Es ist denn, man kann ja auch sogar im Zweifel sagen, Barry Mayne mit irgendwie zusammen, aber ich finde, das greift mich so kulturell so ein bisschen an. Ich denke mir halt so, wenn jemand irgendwie wirklich so viel von mir benutzt, dann solltest du das schon irgendwie auch erwähnen. Das ist nicht, das ist ein bisschen mehr als nur Samplen so und das finde ich ein bisschen uncool. Aber trotzdem macht er halt einfach super dope Beats. Da kann ich auch nichts gegen sagen so. Vielleicht merkt ihr das ja auch selber, vielleicht auch nicht. Ist ja völlig Wumpe, aber doper Artist auf jeden Fall.
Ja. Aber kann ich mir vorstellen, dass so ein schmaler Grat auch einfach ist zwischen ich lasse mich da irgendwie inspirieren oder ich, ne, ist so ein bisschen wie das Salz, was ich dann noch so drauf packe auf das Instrumental, was ich da irgendwie gebaut habe und das lebt eigentlich voll von dem Vocal Sample. So.
Ja, total. Das ist dann ja eben, das hat so einen Beigeschmack, finde ich, nämlich, ja. Aber gut. Was hatte ich noch da drin?
Es gab auf jeden Fall auch einen Deutschrap-Track, eigentlich auch gute Auswahl von Escape, ach, ja, nämlich, und DeLorean.
Ja, Escape. Ja, den, Escape hat mich mal irgendwo auf eine Party gebucht. Auch schon eine Weile her, ich glaube auch 2018 oder 19. Nach Rostock hat er da noch gewohnt. Party war, geht so, aber trotzdem war es cool, weil alle Leute nice waren. Da waren auch Donatello mit und Optimane und so. Und ich habe da auch lange FSK 18 kennengelernt und solche Sachen.
Ah, natürlich, ja.
Und keine Ahnung, da habe ich dann damals auch Escape auf dem Schirm gekriegt. Und ich finde, der hat in den letzten ein, zwei Jahren so geile Entwicklung gemacht, auch irgendwie die Sachen, die er mit Icarus aus Berlin zusammen macht, schockt mich total an. So, Icarus ist auch ein guter Produzent, der auch viele so Funk-Sachen letzten Endes macht, so.
Voll, ja.
Aber die Kombination er mit Icarus fand ich super und er mit Escape und auch Escape mit hier DeLorean ist einfach geil. Ich finde, der erzählt ja ehrliche Sachen so, hat ein paar geile Lines immer dazwischen so. Man merkt, dass der halt nicht einfach irgendwas labert, sondern dass er das alles erlebt hat. Er hatte ja auch diese komische, die Albumreihe, wo das erste Album da war noch komplett doof, das zweite Album da war irgendwie, glaube ich, in Therapie und das nächste Album war nüchtern oder so. Ich bringe das gerade nicht mehr ganz zusammen so. Auch konzeptionell ziemlich krasse Idee. Ja, finde ich einfach ein cooler Artist. Freue mich, wenn der noch mehr Fanbase auf jeden Fall generiert. Schock total. Ja, Shoutout auf jeden Fall.
Ja, jo. Safe. Und ich habe ihn auch schon, nach dem ersten Mal, wo wir beim Splash waren, da war es das Wochenende, wo du mit warst, Torben, da war ich, glaube ich, dann beim Gig von ihm. Auf jeden Fall auch sehr guter Live-Rapper, auf jeden Fall. Beherrscht halt auch wirklich sehr seine Kunst, abgesehen davon, dass er, ja, wie du schon meinst, ziemlich, ziemlich gut und dann doch packend aus irgendwie seinem Leben oder auch vergangenen Episoden erzählen kann.
Das ist schon krass. Ja, einfach ehrlich so, ne? Und da merkt man es halt, das ist halt kein Fake-Shit, das ist einfach ehrlicher Kram. Und das, ja wenn man es fühlt, dann ist es richtig. Ganz einfach.
Sicht. Ah, ey, heute werden so die richtigen die Punchlines richtig rausgeklopft, ey. Wenn man es fühlt, ist richtig.
Na, ja,
schön. So, schöner Prinz Pi-Spruch haben wir noch auch.
Was denn? Mhm.
Schöner Prinz Pi-Spruch meinte ich gerade.
Hallo.
nicht böse gemeint.
Nee, alles gut. Was haben wir denn hier noch? Warte mal.
Und wir hatten noch The Juice von, weiß ich nicht wie man den Artist ausspricht. Ich kannte ihn nicht.
Auch wieder spannender Zwischeneinwurf nochmal. Ganz viele Künstlernamen mit nur Großbuchstaben und viele X'e auch drin.
Ja, auf jeden Fall.
Außer der Style. Wenn es nicht ein Main sowieso auch ist.
Richtig. Ja. Aber das ist so ein bisschen durch. Genauso wie Little und so, ne? Mhm. Von Storm war noch dabei. Million Safe, genau. Das ist ein Ami. Ich weiß gar nicht genau, wo der herkommt. Weiß nicht, finde ich einfach gut. Habe ich über den feiere ich vor allem deswegen. Der hat irgendwie immer positive Vibes. Also der hat eigentlich, glaube ich, keine Sachen mit so darken Samples oder auch mit so melancholischen Samples. Das ist tatsächlich irgendwie einer der wenigen Funk-Produzenten, die konstant irgendwie so eine lebensbejahende Stimmung produzieren irgendwie.
Mhm. Konsequent. Das ist auch eine schöne Abwechslung. Ja,
finde ich halt auch mal ganz gut. So, auch wenn der viele Sachen hat, die mir jetzt gar nicht so doll gefallen, aber der hat auf jeden Fall immer wieder Tracks, die mir gut gefallen. Eben auch aus diesem Grund. Genau. Viel mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Einfach klassischer Funk in meinen Augen. Nur halt, dass da die Stimmung ein bisschen anders ist, als sie häufig ist. Mhm. Ja. Haben wir jetzt alle Sachen?
Ansonsten, es gab halt noch The Juice von...
Ach, The Juice von Jay Green, genau.
Jay Green, einfach Jay Green, der sind zwei E's. Oh Gott, ja. Jetzt, wenn man es sagt, ist es offensichtlich, ja.
Ja, Jay Green ist ist eigentlich, keine Ahnung, der produziert auch, für mich ist es aber eigentlich ein Rapper vor allem. Mhm. Ja, eher aggressiv, Ami auch. Auch schon eher erste Stunde auf jeden Fall. Finde ich einfach... Hat eine geile Energie, so immer wieder. Auch da nicht jeder Track geil, so, aber insgesamt merkt man eine klare Vision, krasse Energie.
Mhm.
Ja.
Ich habe heute den Tag viel mit meiner Familie verbracht und habe dann vorhin gerne, also war dann so, Leute, ich will noch mal in so ein paar Sachen reinhören, wenn wir nachher über Musik sprechen, und habe dann halt auch viele von diesen Sachen angemacht. Und meine kleine 8-jährige Nichte, war auf jeden Fall von manchen Sachen auch angetan, so konnte sie auch mit dem Kopf mitnicken, aber manches war dann auch einfach so auch für meine Eltern, die auch schon ein bisschen älter sind.
Da kommt man nicht unbedingt hinterher, ne?
Genau, so ich konnte dann sehr gut meinen Papa so mit ins Boot holen, als ich noch gesagt habe, hier, guck mal, ne, bei dem Sample ist so ein Saxophon, oder? Was meinst du? So, weil er selber halt auch so ein bisschen Altsaxophon spielt und so, ja. Das fand ich ganz gut an, das kann man schon machen.
ja. Nee, das ist, bleibt ja nun mal auch ein spezielles Genre, ne? Damit wird man nie das Dorffest abholen, auf jeden Fall.
Nee, das soll auch nicht.
Nee, das ist auch gut so. Damit möchte ich auch niemanden abholen. Da bin ich auch einfach vorbelastet durch mein Upbringing. Ich habe zu viele Encounter mit irgendwelchen Dorfnazis.
Ja.
Wir werden nicht mehr brauchen, das Dorffest und ich.
Ja. Aber wie sieht's aus? Hast du auch ein paar Sachen gehört? Hat David dir ein paar Sachen auch nochmal weitergeleitet, die wir gerade so gehört haben? Oder erzählen wir gleich auch einfach?
Ich habe da reingeguckt, tatsächlich habe ich nicht geschafft, viel zu hören, leider.
Ich kann ja, vielleicht hast du ja von dem einen oder anderen auch nochmal.
Ja, ich gucke gerade nochmal in die Liste rein, aber ich kenne da natürlich auch ein paar Sachen. Hier Anso und Kato natürlich aus Hamburg. Mhm. Flume ist natürlich auch ein super Produzent, der hat ja auch viel für, glaube ich, FKA Tricks und so gemacht. Das ist ja auch nochmal so ganz woanders unterwegs inhaltlich.
Ja.
Das stimmt, da haben wir so ein paar Sachen. Ich habe den Song von Anso, Stell dir vor, halt deswegen auch so ein bisschen in die Playlist gepackt, weil wir gerade am Anfang des Jahres über einen Jay-Song gesprochen haben, in dem halt diese sehr trockenen Lines kamen mit dem, ich denke so viel nach, als wäre ich Anso.
Ich denke mehr nach als Anso. Der Track ist reingekommen mit Ich denke mehr nach als Anso.
Ich glaube, ich ahne gar nicht den Track.
So eine starke Punchline, um in den Song zu starten, Junge.
Ja, und ich fand es dann halt so funny, dass Anso selbst halt in diesem aktuellsten Song sagt, ich denke viel nach, doch das ändert nicht viel. Also auch nochmal gerafft hat, ja. Das Ganze reflektieren, manchmal bringt es auch nichts. Aber
nee, man muss auch da die Waage halten, ja.
Ja. Aber ich fand tatsächlich auch das Instrumental super spannend, auf das er da gegangen ist, weil das eher so ein bisschen so, ist das Two-Step oder so? Also auf jeden Fall bisschen treibender, bisschen schneller auch noch. Und das funktionierte perfekt auch so irgendwie mit seiner tieferen Stimme, fand ich.
Mhm. Ich finde ihn auch super. Es ist sehr monoton. Manchmal auch, ist mir das dann auch, weißt du, ist es dann auch ein bisschen unabwechslungsreich, aber ich feiere den auf jeden Fall auch. Kato als Produzent finde ich super. Also vor allem finde ich es auch toll, gerade in diesem Zusammenhang. Ich wünschte mir, es würden auch wieder mal mehr Vokalisten sich einfach mal wieder einen festen Produzenten zulegen. Das ist auch so eine, weiß nicht, früher war das Standard irgendwie, weißt du, da hatte man eine Crew, da gab es einen DJ und da gab es irgendwie einen da mit einer PC und ich weiß nicht, das hat auch echt immer Sinn gemacht, weil man hat viel mehr so, man baut viel mehr seine eigene Bild, als wenn man so ein Album macht, wo der eine Beat da und der nächste kommt daher und so.
Ja.
Dadurch wird alles auch einfach viel beliebiger und ich finde es auffällig gut halt in dieser Konstellation, das sitzt einfach.
Ja. Vor allem, ich finde bei den beiden halt auch, ne, es gibt schon so ein Muster und einige Songs haben schon so eine sehr ähnliche Gangart, finde ich, aber die haben es halt auch schon geschafft, wie gerade auch bei dem Track, ne, dass die immer wieder ganz neue Spielarten von ihrem Sound irgendwie erfinden und es ist halt doch eben nicht auf jedem Release dann irgendwie wie ein Standard Kato und Anso-Song klingt. So, das musst du auch irgendwie halt hinkriegen, dass es halt zwar ein eingespieltes Team ist, aber jetzt nicht jeder Ansatz irgendwie vom gleichen Punkt ausgeht und am gleichen Punkt endet.
Ja, das ist auf jeden Fall gut. Vor allem, wenn man noch Bock hat, das lange zu machen.
Ja. Und ich nehme an, das hat er auf jeden Fall.
Ja. Was haben wir hier noch drin? Fahrort natürlich auch, Hamburg City.
Oh, und hat sich auch schon wieder geliebt, ey.
Ja, ich habe den auch gerne mit reingehauen, habe ihn aber auch vorhin noch mal kurz, bevor wir Aufnahme gestartet haben, gehört. War froh, dass ich mir dann Kaffee reingepfiffen hatte, weil der Song heißt schon Taking Naps und der ist wirklich so zuckersüß leicht, dass man wirklich so wegdösen könnte davon, weil halt so einfach ein ganz angenehmer Beat einfach ist, total stört überhaupt nicht beim Anhören sozusagen, dass da ist nichts Heftiges drin einfach, aber sehr schön arrangiert.
Zu den anderen Sachen kann ich jetzt leider gar nicht so viel sagen, die kenne ich zumindest nicht vom Stegreif, außer hier nochmal irgendwie so ein Lackmann oder sowas.
Mhm.
Und oder Talk.
Der Song mit Lackmann, ja, ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich leider den Titel nicht ganz aussprechen kann, weil es ein arabischer Titel ist. Ja. Ich meine aber, dass es einfach das arabische Wort für Reise ist. Und
ja, das steht auf dem Cover auch, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Das macht Sinn, ja.
Und Lackmann als Feature zusammen mit dem MC Sindbad, der finde ich einen richtig geilen arabischen Part halt kickt, teilweise so ein bisschen auch noch dann deutsche Wörter mit einfließen lässt und da ist mir auch bei dem Part wieder bewusst geworden, auch wenn es nur so ganz kurz war, ich liebe das total, wenn verschiedene Sprachen auch miteinander einfließen, also wenn es auch Leute gibt, die so multilingual drauf sind, dass die keine Ahnung, ne, dann ich hatte das früher bei Hayes manchmal, dass er dann Kroatisch irgendwie, keine Ahnung, vier Zeilen Kroatisch auch mal in so ein Part reingeballert hat. Ich finde, das kommt so geil, weil auch einfach die unterschiedlichen Flows durch die Betonungen dann ganz automatisch schon manchmal
kommen. Ja, auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall cool hinkriegen. Ich finde es jetzt nicht so geil, meistens, wenn das irgendwie so einer rappt auf deutschen Verse, einer rappt auf was weiß ich ein Verse, so, also vor allem, wenn ich nicht verstehe. Deutsch-Englisch geht noch, aber da muss ich sagen, finde ich es irgendwie immer eher geiler, wenn es eine Einheit ist, aber ich finde es geil, wenn man mit seiner Multilingualität kreativ umgehen kann innerhalb eines Dings, also mit sich selber so, ne?
Ja.
das macht auf jeden Fall Spaß, vor allem wenn es halt auch irgendwie so Sachen sind, die man teilweise schon aus dem Straßengebrauch kennt, wenn es irgendwie um türkische oder arabische Sachen oder so geht, die man einfach sowieso schon so ein bisschen drauf hat, selbst wenn man ein Allmann ist oder so, macht es richtig Spaß auf einmal, finde ich.
Ja, voll. Und du hast natürlich Talki gerade auch noch angesprochen. Alter, das hat einen Traum von mir quasi wahrgemacht, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn hatte. Dass Enoch und Eloquent zusammen auf einem Song sind, funktioniert für mich einfach absolut perfekt. Ja. Ich hatte fast schon wieder vergessen, was Enoch auch für ein geiler Typ einfach ist. Dann nochmal wieder in ein altes Album auch von ihm reingehört. Der Song Für den Hass funktioniert ganz ausgezeichnet.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe bei Elo, das ist ein Rapper, über den ich glaube ich hier am allermeisten spreche in unserem Podcast, habe ich oft schon gesagt, der hat eine sehr destruktive Energie oftmals. Aber ich mag sehr gerne, wenn die halt nicht so eine verzweiflungsdestruktive Energie ist, sondern so eine aggressivere. Ja. Also ne, wo die Energie so ein bisschen produktiver auch irgendwie wird. Und ich finde, das passt schon wieder perfekt, dass er dann den Song, dass der Song Für den Hass heißt und man auch wieder merkt, was da für eine Abgefucktheit irgendwie bei beiden auch drinsteckt, wie sie ihre Parts auch bringen, aber trotzdem ne, teilweise auch relativ schnelle Flows wieder, sehr viel Wut da auch mit drinsteckt und sehr viel, ja, was das Ganze auch so nach vorne treibt. Super, super geil und Produktion von Talki halt auch ganz großartig, mit so einem richtig schönen instrumentalen Bridge auch nochmal, wo die gesamten Drums nochmal rausgehen in der Mitte, war perfekt, um die beiden so ein bisschen zu trennen, aber dann Elo auch wieder geil im zweiten Part reinkommen zu lassen.
Toll.
War, glaube ich, so mein Favorite aus den letzten 2 Wochen.
Ja, cool. Voll gut. Ich finde auch Top-Combo auf jeden Fall so. Ich glaube, Talki übt sich ja auch gerade so ein bisschen in dem, was du bei Swafflefunk so ein bisschen schon gemacht hast, Deo, weil er jetzt sein zweites Producer-Album rausbringt und halt ganz viele Rap-Parts und Features miteinander vereint und kombiniert und so weiter. Und auch das hat irgendwie seinen interessanten Touch. Natürlich nochmal in eine schon andere Richtung gehend als du, aber auch sehr untergründig im großen Teil.
Ja, ich habe immer wieder Sachen von ihm, höre ich mir auf jeden Fall an. Ich bin da nicht konsequent der, aber ich habe den auf jeden Fall auch in meinem Ordner der guten Leute so.
Ja, zu Recht natürlich. Ist Talki.
Ja.
Jo, ey, ich weiß gar nicht, bei den Sachen, die ich reingehauen habe, so richtig viel zum krass intensiv hören bin ich nicht gekommen. Eigentlich habe ich noch einen Haufen Alben irgendwie, die ich einfach noch gar nicht reingehört habe. Und ein paar, wo ich so halb reingehört habe, deswegen kann ich die eigentlich so als Honorable Mentions so ein bisschen schon mal raushauen. Auf jeden Fall super, super tolles R&B Soul Album, total gefühlig, mega arrangiert. Girl in the Half Pearl von Live. Da ist noch so ein Punkt zwischen dem V und dem E. Das ist die Künstlerin
Junge.
Live. Der Track, den ich reingemacht habe, Wild Animals, also wenn's, wenn man den hört und da nicht sofort berührt von wird, dann weiß ich auch nicht, ist man wahrscheinlich sehr gefühlskalt geworden.
Ja, den fand ich auch total schön, hab dann gerafft, das ist ein ganzes Album, von dem der kommt, und hab den Rest gehört und war dann aber schon erstmal noch ein bisschen irritiert, weil es teilweise so experimentelle Sounds auch einfach sind.
Super experimentell, also ist halt auch, ne, dieser Wild Animals ist auch total, total leicht eingängig, ne, den schön zu finden, ist wirklich nicht schwer. Beim Album, ne, das geht halt schon die komplizierten Wege auf jeden Fall, macht es einem überhaupt nicht so leicht, aber es ist trotzdem krass, also krasse Welten aus Synthesizern da irgendwie zusammenlaufen lassen teilweise, ja.
Ja, Synthesizer ist auch nochmal so ein Thema für sich auf jeden Fall.
Voll. Genau, das hat mich auf jeden Fall ziemlich gecatcht. Dann auf jeden Fall auch noch, weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ein Album vom Rapper JX0. Ich glaube, durch ungefähr Verweis in irgendeiner Insta-Story mit einem Song oder sowas bin ich drauf gekommen. I only came here to be myself. Kann auf jeden Fall empfehlen. Kurzweiliger Trap, der aber nicht die ganze Zeit so stumpf oberflächlich bleibt, sondern schon die 1, 2, 3 Songs hat, wo einfach, inhaltlich schon viel geliefert wird, wo die Ansagen dann schon aus einem sehr persönlichen Gefühl raus entstehen und so weiter. Und ja, Beats, die teilweise auch total, total dumm gehen, einfach nur, ja, wie Dio schon so meinte, bouncen. So, die haben den gewissen Bounce einfach, der dann auch die gute Laune bringt. Super gutes Album.
Cool. Checke ich auf jeden Fall auch nochmal aus in Ruhe. R&B ist nämlich auch immer eine schöne Sache.
Ja, voll. Ich bin auch viel zu wenig hinterher, da immer alles auf dem Schirm zu haben. Aber ja, ich versuche auch immer da ordentlich nachzuarbeiten.
Ja, ich habe auch quasi gerade nachgearbeitet und mir nochmal ein Album von Nate Dogg geholt.
Sehr gut.
Hoffentlich nochmal auf Vinyl. Irgendwie ist einfach auch zu geiler Sound. Aha. Wenn das natürlich jetzt ein bisschen was anderes ist.
Aber ja, ja, klar. Nice. Jo, oh, ansonsten ja, schmeiße ich noch das Album Amar rein von Bix The Plug. Das ist auch so auf jeden Fall Memphis-inspirierter Trap. Ich muss sagen, ich habe die beiden Songs, die ihr auch auf der Playlist dann findet, die habe ich auch mit als erstes gehört, weil auf dem einen Feature ist noch, auf dem einen Part Song ist noch ein Feature von Erica Banks. Genau, deswegen habe ich den und dann den Finisher-Song gehört. Und sind meiner Meinung nach auch die beiden besten des Albums. Aber ja, ist halt, also ja, geht, ich sag mal, in die Richtung prolliger Südstaaten-Rap mit Attitüde.
Oh Junge, aber also es ist lange her, dass ich so eine geile Stimme gehört habe. Das war ist ja anormal, dieser Typ.
Ja.
Also keine Ahnung, ich kann mir so richtig vorstellen, wie er dich so zu so einem Barbecue oder irgendwie sowas einlädt und steht dann da irgendwie so gechillt in seinem Garten und erzählt dir was. Keine Ahnung, irgendwas macht diese Stimme auch nochmal mit mir, wird so ganz tief, so ganz massig irgendwie so von der ganzen Stimme, was da so rüberkommt. Ja, und wenn er dann so ein paar klare Ansagen macht, der Song mit Erica Banks war ja auch recht explizit, oder?
Jo, aber fand ganz ehrlich, war für mich auf jeden Fall gut, dass ich den auch so irgendwie rein gewissens feiern konnte, weil noch eine Frau mit drauf war, die das gebilligt hat, wie er über Frauen rappt, so. Ja. Wenn du weißt, was ich meine.
Das hat das auf jeden Fall noch mal ein bisschen in ein anderes Licht gerückt.
Das klingt spannend, muss ich mich auch noch mal richtig reinziehen.
Cool.
Ja.
Okay, genau. Fehlt sonst noch irgendwas Wichtiges?
Ich glaube nichts, wo ich jetzt noch was Qualitatives zu sagen kann aus der Liste auf jeden Fall, ja.
Okay, dann will ich eine wichtige Frage noch stellen.
Ja.
Bei Producern sind ja die Producer-Tags tatsächlich auch irgendwie immer wichtiger, immer so ein bisschen wiedererkennungswertmäßig auch geworden. Du hast einen sehr schönen Producer-Tag, der aber, glaube ich, auch nicht immer eingespielt wird.
Nee, tatsächlich habe ich das
selten, oder?
Jetzt das erste Mal, in diesem Album, überhaupt das erste Mal Producer-Tags benutzt.
Wirklich?
Ja, okay. Früher habe ich das nie gemacht, weil ich immer früher auch meinte, so, wenn du Producer-Tags brauchst, dann produzierst du wohl so unpersönlich, dass du mit einem werden kannst. Das war immer so ein bisschen mein Credo.
Aha.
Aber irgendwann habe ich einfach auch gedacht, okay, du musst einfach auch in echt mit den dummen Leuten rechnen. ich drück's mal anders aus, mit den Leuten, die vielleicht weniger aufmerksam sind oder sich weniger beschäftigen. Und dann habe ich es einfach mal gemacht aus Laune heraus, ja.
Weil die Sache ist nämlich, auf dem Song mit Brank, den wir auch in der letzten Folge besprochen haben, kommt das am Anfang, ne? Eine Stimme, die halt sehr schön, sehr akzentuiert irgendwie nochmal so ein Alpha da reinruft. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, als ich das gehört habe, das gehört für mich zu diesem Song auch irgendwie gerade total so mit dazu, dass ich das schon irgendwo anders herkannte, dass das halt sehr gut gepasst hat.
Ich habe es aus einem anderen Song ausgebaut von mir, ja.
Ach so, okay, dann erzähl mal, woher kommt das?
Wer ist das? Ich habe da einen Track mit Adden gemacht, auch in dieser besagten Single-Phase vorhin, und das war halt so ein Adden-Adlib.
Ach, Digga.
Aber nach Hamburg oder irgendwie sagt sie was und als Adlib dann halt so Alpha.
Ja.
Ja.
Ja, super nice, perfekt.
Nice. Ja, das ist manchmal sind die Wege einfach kurz.
Ja, nicht schlecht.
Großartig.
Ja, es war auch eine großartige Single, die habe ich sehr oft gepumpt, Leutnant-Niveau, als die rauskamen.
Ja, das ist auch eine, die mir sehr gefällt von mir persönlich. Also kann ich, das war auch einfach, passte alles so mit ihr abhängen, das machen, den Track, ich weiß nicht, es hat einfach alles gesessen so.
Ja, nice. Ja. Richtig gut.
Krasse Frau, krasse Mucke.
Mhm. Durchaus. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor ihr.
Und wenn nicht, kriegst du aufs Maul.
Ja, yes. So ist es.
So ist es.
Du sagst es, wie es ist.
Oh Mann.
Top.
Ja, cool.
Ja, was ist noch offen geblieben?
Ich weiß nicht. Mir ist nicht mehr eingefallen, was ich sagen wollte, aber das ist dann halt so.
Ja. Hast du noch irgendwelche wichtigen abschließenden Worte, irgendwie noch was, was du selbst vielleicht auch gerne nochmal den Leuten, die das hier anhören, mitgeben magst?
Hört Pop the Weasel.
Yes, vor allem das.
Ansonsten, genau. Lass euch nichts erzählen, ne? Würde ich sagen.
Sehr schön.
Das war's.
We got them punchlines here.
Ja,
ey, vielen, vielen Dank, Deo, dass du da warst.
Ebenso.
Der Alpha-Mob rasiert.
Danke. Ja, ich freue mich auch. Ich bin schon gespannt, mir das anzuhören. Ne?
Wir lassen das komplett so, hier wird nichts geschnitten.
Ja. Super.
Dann. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, außer Ciao zu sagen, bis in 2 Wochen, wenn wir vielleicht wieder auch mit Leo zusammen am Start sind. Mal gucken und genau. Vielen Dank nochmal, dass du da warst.
Danke auch. Ich wünsche euch alle nur das Beste, euch allen.
Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.